Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Vier Flaschen mit Michael Coutet, dem Weinkenner. Axel Leonhard, der im Saft, der Saftschubs, hätte ich beinahe gerade gesagt. Dem
Saftschubs, ey, ich fasse es ja nicht.
Dem Apfelsaft, Apfelschorn-Liebhaber, mein Name ist Lars.
Also man muss dazu sagen, das ist der dritte Versuch einer Anmoderation.
Das stimmt, es ist der dritte Versuch. Danke, du. Axel, du. Also, wir treffen uns hier alle zwei Wochen, trinken unter Freunden vier Flaschen Wein und laden uns immer jemand dazu ein. Und heute haben wir ganz besondere Gäste und die kann niemand so charmant vorstellen wie Michael. Michael, wen hast du heute mitgebracht?
Ja, ne, wir haben heute sogar zwei Gäste und da freue ich mich besonders, dass sie auch da sind. Und zwar von der A sind uns zugeschalten Dörte und Maike Nekel. Herzlich willkommen.
Hallo, wir freuen uns.
Genau, das ist das Weingut Meier-Nekel, sehr, sehr bekannt in Deutschland. Die A allerdings vielleicht nicht ganz so prominent, oder Axel, weißt du?
Ja, ich hatte in Anmoderation Versuch 1 schon mal die Frage gestellt.
Wo ist die A?
Wo die A denn zu finden wäre.
Wo ist die A? Also wollen wir uns, ja, die A? Ach, wo ist die A? Warte mal ganz kurz, ich gucke mal auf die Flasche, ob es hinten drauf. Wieso wissen wir nicht, wo die A ist, Axel?
Ich hätte noch nicht mal so richtig gewusst, also ist wahrscheinlich ein Fluss so, aber
ist es nicht in der Nähe von Dernau? Wenn ich. Ja. Also wir sind ja Dilettanten, aber die A im Zusammenhang mit Weinen, Dernau, kennt man das, oder nicht, Michael?
Ja, man kennt es natürlich, es ist eine Weinregion in Deutschland, aber das können die Damen ja uns vielleicht ein bisschen allen erklären, wo sie genau zu finden sind.
Also die A selber ist ein Nebenfluss des Rheins die A ist eines der kleinsten und nördlichsten Anbaugebiete. Wir sind der letzte Zipfel Rheinland-Pfalz, also wir gehören zum Bundesland Rheinland-Pfalz, sind aber so im allernördlichsten Teil zwischen Köln und Koblenz gelegen. Also wir haben ungefähr in beide Richtungen 50 Kilometer.
Ist da irgendwo die Eifel in der Nähe? Oder?
Ja. Die A kommt aus der Eifel, die entspringt in der Eifel, fließt durch die Eifel. Also wir haben es von hier aus vielleicht so 35 Minuten bis zum Nürburgring. Also tatsächlich Ausläufer der Eifel.
Okay. Und ihr seid Schwestern. Wie ist das, wenn man mit zwei Schwestern zusammenarbeiten und ein Unternehmen haben?
Mal gut, mal schlecht.
Also wie im normalen Leben.
Eigentlich gut. Also ich finde, die positiven Aspekte überwiegen eindeutig. Nein, also Spaß beiseite. Das ist natürlich eine Herausforderung, aber die ist es, glaube ich, immer im Familienbetrieb. Ganz egal, auf welche Art, ne? Also ob man jetzt mit den Eltern zusammenarbeitet, mit einem Cousin, mit Schwestern, Brüdern. Aber es bringt natürlich auch viele Vorteile, weil man eben innerhalb der Familie arbeitet, weil man ganz anders miteinander umgehen kann. Ne? Man kann sich ganz ehrlich alles immer sagen, man kann ganz ehrlich diskutieren und man muss nie Rücksicht irgendwie nehmen, wie jetzt bei einem, sag ich mal, Kollegen oder bei einem, in so einem Mitarbeiterverhältnis. Also man kann man kommt schneller zum Schluss, wenn man diskutiert. Also man kommt sehr schnell auf den Weg, oft, tatsächlich.
Okay. Und wann habt ihr das Weingut übernommen oder wann hat der Vater gesagt, und könnt ihr mal die Geschichte so ein bisschen erzählen vielleicht, so wie das passiert ist?
Also wir sind im Weingut seit 2005 und ich seit 2008, also auch schon eine ganze Zeit lang. Und wir sind da so reingewachsen. Also es gab keinen Tag X. Ne? Also unser Vater hat nie gesagt, so, ne, nächstes Jahr am 31.12. gehe ich in Rente. Sondern es war so ein sehr angenehmer, fließender Übergang. Mhm. Er hat von vornherein gesagt, wenn ihr in den Betrieb kommt, zu viele Köche verderben den Brei. Ihr müsst direkt Entscheidungen mittreffen. Ihr könnt Versuche machen. Ihr könnt alles ausprobieren. Ich lege euch keine Steine in den Weg. Einfach weil auch aus seiner Erfahrung mit seinem Vater wiederum einfach so für ihn rausgekommen ist, man muss dann die Kinder machen lassen. Und dementsprechend konnten wir über die letzten 15 Jahre quasi immer auf Erfahrungen zurückgreifen, gleichzeitig unsere eigenen Sachen ausprobieren. Und deswegen gibt es so nicht keinen Tag X, an dem dann das, wo wir gesagt haben, so, jetzt sind nur noch wir verantwortlich. Es ist mittlerweile so, ne? Er ist aus dem Tagesgeschäft raus, er macht nur noch die Sachen, wo er wirklich Lust drauf hat. Und wir ja, haben uns da immer sehr, sehr wohl mitgefühlt. Also das, da gab es überhaupt gar keine Konflikte, keine Streitigkeiten. Also das ist sehr wertvoll und das wissen wir auch. Und dafür sind wir ihm auch sehr, sehr dankbar, dass er uns da so reingelassen hat.
Bisschen wie du, Michael, aus dem Tagesgeschäft raus.
Ja, gezwungenermaßen. Aber das höre ich natürlich viel oft auch anders von Winzern. Deswegen freue ich mich, wenn das bei euch so gelaufen ist, weil ich glaube, das sagt sich immer leicht loszulassen. Aber wenn man das so mit aufgebaut hat und nun ist, sage ich mal, euer Vater ja auch eine sehr bekannte Persönlichkeit auch in der deutschen Weinszene gewesen, den man, na, dass der dann so loslässt und man, wenn man selber ja auch merkt, vielleicht man ist gar nicht mehr so wichtig, sondern man fragt eher nach meinen Töchtern, ist, glaube ich, ist für jeden gar nicht so einfach. Deswegen finde ich das schon cool, wenn das so gut gelaufen ist. Wobei ich weiß, Maike, dass du ja auf Nummer sicher gegangen bist und gleich einfach auch noch mal einen anderen Winzer geheiratet hast, dann aus Baden, um auf Nummer sicher zu gehen. Wenn du den Vater nicht fragen, dann kannst du im eigenen Schlafzimmer quasi den Pater fragen, wenn es mal irgendwie schon, soll man noch schon entrappen oder soll man noch hängen lassen oder...
Ja, das ist, sage ich mal, eine Absicherung mit Netz und doppeltem Boden. Ne?
Oder es ist, man kann auch sagen, es ist Klumpenrisiko, ne? Also alles auf eine Karte gesetzt. Also.
Ja, nee, aber jetzt nochmal so, um darauf zurückzukommen. Unser Vater hat immer gesagt, als er in den Betrieb reingegangen ist, so als ganz junger Winzer, unser Opa, dem ging es gesundheitlich nicht gut. Er musste ja in den Betrieb rein, ganz plötzlich. Er hat Mathe und Sport studiert, also er hat eigentlich auf Lehramt studiert, wollte diesen Weinbaugeschichte nebenbei machen, ist dann da schneller reingekommen, als er gedacht hat. Und dann hat er gesagt, dann kamen dann Kunden und die kamen rein und haben nach dem Herrn Näkel gefragt. Dann hat er gesagt, ja, hier stehe ich doch. Und dann haben die gesagt, nee, der richtige Herr Näkel. Und das war so prägend, dass er uns dann direkt von Anfang an so im Prinzip die Chance gegeben hat, also das ist bei uns einfach nicht passiert. Natürlich ist es passiert, ne? Aber
direkt an die Front gestellt.
Direkt an die Front gestellt und gesagt hat, so hier, ne, jetzt. Das war von unserem Opa jetzt nicht irgendwie böse gemeint oder so. Das war das jetzt gar nicht, aber es war für ihn sowas. Das hat er so oft erzählt, dass er einfach da versucht hat, von Anfang an uns anders da reinzulassen und dementsprechend ne, uns eben nicht so vorzuführen.
Und wir leben jetzt heute, Axel, ich glaube für uns beide interessant, es ist so eine Burgunderschule heute, oder Michael? Hast du gesehen, Axel, Weißburgunder, Frühburgunder, Spätburgunder, alles so Begriffe, die jetzt für Axel und mich neu sind. Also das heißt ganz neu nicht, ganz ja, aber Frühburgunder, Weißburgunder wissen wir, kommt nach, ne, aber und deshalb sind wir sehr, ihr seid also auf die Burgunderfamilie spezialisiert?
Genau. Wir haben ungefähr, also 80, fast 80% reinen Spätburgunder in der Fläche. Mhm. Dann etwa 7% Frühburgunder. Und dann verteilt sich der ganze Rest auf verschiedene Sorten. Also Weißburgunder ist dann die nächststärkste. Dann ein ganz, ganz kleines bisschen Riesling. Wir haben ein bisschen Chardonnay gepflanzt, den wir hauptsächlich für die Sektproduktion nutzen. Pinot Meunier, also den Schwarzriesling, dann auch für den Sekt. Und das war es eigentlich auch schon. Also wir sind da sehr puristisch, was die Rebsortenwahl angeht.
Wie kann man denn Burgunder charakterisieren? Gibt es da grobe Beschreibungen?
Das ist das Problem, wenn man zu zweit hier sitzt. Ich bin gerade im Flow. ja, natürlich. Also die Burgunderfamilie ist halt, wie man jetzt auch an dieser Weinauswahl sieht, super mutationsfreudig. Also nicht in diesem Sinne von, also ist ja auch negativ belastet, Mutation. Ne?
Jetzt absolut.
Gerade in der aktuellen Situation ist das Wort Mutation ja eine ziemlich krasse Geschichte. Aber das ist einfach eine Sorte, die von alleine sich sehr gut anpasst an ihre ja, neue Umgebung, an Klimata, die sich dann über viele Generationen halt ständig irgendwie weiterentwickelt. Und da gibt es halt viele Varianten. Und davon werden wir jetzt eben einige probieren. In der nächsten Stunde, sage ich mal. Und grundsätzlich ist Burgunder eine Sorte, die sehr fein ist. Also ich gehe jetzt mal ein bisschen auf den Spätburgunder ein, vielleicht auch auf den Weißburgunder. Es ist nicht so säuregeprägt, es ist nicht so tanningeprägt. Also es ist nicht, wenn wir jetzt den Riesling haben, da redet man ja oft von Säure auch. Ne? Also das ist so ein Charakteristikum, das ist dem Riesling so einfach so zugeschrieben, dass der sehr von der Säure getragen ist. Und das ist bei den Burgundern eben nicht. Also da entsteht die Spannung natürlich auch durch Säure, aber eben auch noch durch Gerbstoffe, die einfach mit im Wein vorhanden sein müssen. Und gerade wenn es jetzt um den Spätburgunder geht, ist es ja meistens die Sorte, die bei vielen, ich sag mal, jetzt nicht unbedingt ständigen Weintrinkern ein großes Fragezeichen ins Gesicht bringt, weil die Farbe eben nicht, also man kann durchgucken, ne? Also er ist halt nicht tiefrot und dunkel, wie man sich so das von vielen Rotweinen aus dem südlicheren Bereich oder von anderen Rebsorten eben auch kennt, sondern er hat eine eher hellere rote Farbe.
Und das sind, die Frage habe ich, glaube ich, schon mal gestellt, aber sind Burgundertrauben per se alle rot?
Nein, nein. Nein.
Also das heißt Weißburgunder und Grauburgunder, die sind auch weiße Trauben.
Genau.
Chardonnay gehört ja auch zur Burgunderfamilie.
Okay, dass wir jetzt mal richtig was lernen. Also die Burgunderfamilie. Einmal noch für Axel und mich, und dann würde ich sagen, Axel, nächste Woche kann das dann abgefragt werden. Sagt uns nochmal, welche Rebsorten gehören zur Burgunderfamilie? Weißburgunder, immer abwechselnd, Axel, wie viel uns einfallen. Ich fange an. Grauburgunder.
Weißburgunder.
Chardonnay.
Spätburgunder.
Frühburgunder. Hehe, Axel.
Blauburgunder.
Gibt es Blauburgunder?
Nein. Ja, gibt es, aber es ist Synonym für Spätburgunder quasi. Okay. Der Auxerrois würde man auch noch in die Burgunderfamilie hineinsetzen.
Hätte ich jetzt als nächstes Rebsorte.
Gesagt, ja, genau.
Und, aber das war es dann schon, die fünf.
Oder aber, die sechs. Aber das sind alles eigenständige Rebsorten, die zu dieser
Familie.
Rebsortenfamilie gehören, oder?
Genau. Der Pinot Meunier fehlt noch. Der Pinot Meunier, der Schwarzriesling, der gehört auch noch dazu.
Ein Schwarzriesling gehört zur Burgunderfamilie. Ist so ein bisschen das schwarze Schaf der Burgunderfamilie wahrscheinlich. Genau,
wobei aber das Wort Pinot Meunier, Pinot, wie Pinot Blanc, Weißburgunder oder Pinot Gris, würde das dann verraten, und dann kann man den Kontext zusammenfinden. Und wir starten jetzt mit einem 2019er Weißburgunder. Das ist der erste Podcast, in dem wir so viel schon erfahren haben und gesprochen haben, ohne überhaupt was zu trinken. 2019 Weißburgunder mit 12 Alkohol. Das heißt, wie groß ist das Weingut circa? Du hast jetzt die Prozentsätze gesagt. Wie viel bewirtschaftet ihr, Dörte?
Also wir haben 23 Hektar.
Ne, okay.
Und ja, wie meine Schwester schon gesagt hat, Weißburgunder ist ziemlich wenig bei uns. Aber einfach jetzt, um direkt mal mit dem Weißburgunder zu starten. Das ist Jahrgang 2019 und gehört in unsere Gutsweinreihe, und ich finde, Gutsweine sind sowas Tolles, weil sie sowas Bodenständiges, was ich finde, trotzdem elegant, schöne Frucht. Das ist sind Weine, die man eigentlich immer überall zu allem fast dazu trinken kann, die in fast jede Situation passen. Und Weißburgunder ist so ein bisschen so eine kleine Herzensangelegenheit. Auch wieder unser Vater, der immer Probleme mit der Säure im Riesling hatte. Jahr 2000 haben wir die erste Weißburgunderfläche gepflanzt. Und da hat er gesagt, er will auch mal einen Weißwein haben, einen eigenen, von dem er den Magen immer angegriffen bekommt. Und so wurde damals die erste Weißburgunderfläche als kleiner Feldversuch im Prinzip angelegt. Und wir haben die Fläche ein bisschen erweitert. Uns gefällt einfach die Stilistik an der A mit dem Weißburgunder super gut. Weißburgunder wird oft ja eher so gelb, also ich sag mal so eine gelbe, reife Fruchtaromatik hat der oft. Und hier in unserem Fall auf den Schieferböden, in den Steilhängen, haben wir unheimlich viel Mineralität dabei. Eher so eine zitrusartige.
Ja, nichts verraten. Wir müssen doch immer, unser Spiel ist ja, dass wir es raten.
Oh nein.
Nein, macht nichts. Aber ich glaube, Axel hätte es genauso gesagt, glaube ich. Ne? Ich finde, es ist so prickelig, prieselig, so richtig so. Ich will nicht jetzt immer mit meinem Ahoi-Brausepulver kommen, nur weil ich da einmal mit richtig gelegen habe. Aber es hat so und ganz viel Zitrus, ganz viel Zitrone. Frisch und so lebendig, fast schon so, finde ich jetzt, dann sage ich auch nichts mehr. Ich bin so ganz wach gerade durch diesen Weißburgunder. Mhm. Axel, wie geht's dir?
Also ich habe jetzt gar nicht so viel gerochen, aber ich finde ja, also am Gaumen sozusagen finde ich es auch sehr, sehr viel Zitrone. Ja, dass die Säure da raus ist sozusagen oder nicht so präsent ist, gefällt mir total gut. Also ich finde, das kann man super gut trinken. Also es ist schön leicht irgendwie. Gefällt mir super.
Michael.
Naja, also es ist leicht, aber er hat schon Stoff auch. Ne? Also da ist schon auch was dahinter. Also ich finde schon, dass du einen gewissen Grip hast. Ich habe auch eine gewisse Cremigkeit gar nicht vorne, sondern weiter hinten am Gaumen dann. Nicht breit, aber Ich hätte gedacht, dass der kräftiger ist. Also der wirkt schon, finde ich, intensiver. Mit deinen 12 Alkohol ist das natürlich super ein Geschenk für jeden, zu sagen, mittags schon mal so ein kleines Gläschen. Gerade in diesen Zeiten, finde ich, kann man auch schon mal am frühen Mittag schon mal ein Glas probieren. Und ich finde, es ist irrsinnig klar. Das gefällt mir sehr gut. Der Wein ist sehr, sehr klar, geradlinig. Und das finde ich eigentlich, also nicht so ein verschnörkelter, verwobener mit so einer opulenten Frucht, sondern in seiner Klarheit, in seiner Frische. Mag ich total gerne. Das erste Mal, dass ich einen Weißburgunder von der A probiere, bin also Novize in dem Bereich und macht mich ziemlich an, finde ich sehr stark.
Und dieses, okay, wie kriegt man dieses Prickel da rein? Das ist ja nicht Kohlensäure, nicht falsch verstehen, sondern es ist so, es hat so ein Prickel, also bei mir ist es so ein Prickeln auf der Zunge oder habe nur ich das? Offensichtlich.
Das sieht so ein bisschen so aus, als ob ihr denkt, so, oh meine Güte, die haben ja gar keine Ahnung.
Nein, also es ist, also Kohlensäure kann es fast nicht sein, weil der schon seit einem Jahr gefüllt, also nicht ganz, ne, ein Dreivierteljahr gefüllt ist. Vielleicht ist ein bisschen mussiertes, ein bisschen, ganz kleines bisschen Gärungskohlensäure. Wir versuchen, die Weine halt so wenig wie möglich zu bewegen, so viel mit Falldruck zu machen, so möglichst wenig Eingriffe in den Wein zu machen. Das heißt, das kann schon sein, dass aus dieser Vergärung, wo ja sehr viel CO2 entsteht, auch immer noch so ein bisschen Restkohlensäure gebunden ist.
Keine Kohlensäure, es ist mehr so ein Prisseln. Und ist es jetzt auch, nach dem zweiten, dritten Schluck, habe ich ein bisschen Salz.
Das
ich habe tatsächlich ganz, also Salz am Ende.
Genau, das wollte ich eben sagen, dass ich finde, Burgundersorten passen sich halt auch wahnsinnig schön der Gegebenheit, also dem Terroir, dem Boden, ob Weißburgunder, ob Spätburgunder, also auch wenn man Spätburgunder aus den verschiedenen deutschen Gebieten, die ja doch alle sehr unterschiedlich sind, merkt man da schon immer so das Gebiet irgendwie raus. Und das finde ich jetzt beim Weißburgunder, hat er dieses mineralisch-salzige von den Schieferböden. So, ich hätte das, deswegen wollte ich eben sagen, ich finde es jetzt, bei mir kommt es mehr so als dieses etwas Salzige an.
Aber das ist, ich finde es richtig stark. Ist das ein Wein, der euch wahrscheinlich aus den Händen gerissen wird, oder? So der einfache Weißburgunder? Oder ja. Seid ihr so bekannt für Spätburgunder und ist natürlich so der Fokus, dass das eher oft aus den Augen verloren wird? Umso schöner, dass wir das unseren Leuten quasi vor Augen präsentieren dann, weil ich finde es ein super Weißburgunder. Cordelia Poletto hat es tatsächlich letzte Woche gesagt, dass sie in ihrem Restaurant auch viel Weißburgunder verkauft, weil es einfach vielseitiger ist nochmal als Grauburgunder zum Beispiel zum Essen. Ne? Also dass der Weißburgunder sich besser eingliedert und das kann ich mir hier so extrem gut vorstellen, weil er die Kraft hat, obwohl er den Alkohol nicht hat, weil dieses Salzige, was mich sowieso immer anmacht, weil es dadurch den Trinkfluss nochmal beschleunigt, weil man das Gefühl hat, wenn man runtergeschluckt hat, man möchte eigentlich gleich den nächsten Schluck nehmen. Das ist, finde ich, sehr, sehr gelungen. Wirklich ein schöner Wein. Die Säure müsst ihr nicht künstlich hochhalten, sondern das ist dann, oder künstlich hochbringen oder rausnehmen, sondern das ist alles so natürlich, wie es jetzt so ist.
Genau, wir haben keinen, also ich springe mal gleich ein bisschen tiefer ins Thema, keinen biologischen Säureabbau gemacht. Also
bewusst nicht oder passiert der manchmal?
Bewusst nicht, weil wir gerne möchten. Diese Straffheit hat, ne? Und das kriegt man, sobald ich mit dem BSA arbeiten, wird das Ganze ja viel schmelziger. Ne? Mhm. Und wir wollen halt gerne einfach so ein bisschen diese Herkunft aus den Schiefersteillagen mit diesem kargen Boden, mit einfach mit diesem Skelettanteil im Boden. Ne? Das muss, wir finden einfach, dass es ohne diese Säureveränderung durch den BSA ein bisschen besser rauskommt.
Also, was ist Säure? Ja, was ist Säureveränderung durch den BSA?
Ja, also es gibt zwei große Prozesse, die in der Weinbereitung ablaufen. Der erste wichtige ist natürlich die alkoholische Gärung, dass die Hefen, also Weinhefen, die Zucker in Alkohol und CO2 umsetzen. Und der zweite große Prozess, der stattfinden kann, der passiert dann durch Milchsäurebakterien, die die Äpfelsäure im Wein zu Milchsäure umsetzen. So. Und dadurch wird die Säure zum einen etwas reduziert, also die wird tatsächlich weniger. Und zum anderen ist die Milchsäure sehr viel, auch sag mal, 1 Gramm Milchsäure schmeckt weniger sauer in Anführungszeichen als 1 Gramm Äpfelsäure. Also der ganze Wein wird etwas runder und wird auch aromatisch durch diese, man spricht auch manchmal von Milchsäuregärung, Äpfelsäuregärung, der ganze Wein wird aromatisch ein bisschen weicher und runder. Genau, und das sind aber ganz normale Prozesse. Also das ist jetzt nichts irgendwie Chemisches und irgendwelche.
Das passiert von ganz
alleine. Ja, das passiert von ganz alleine. Also man macht da gar nichts. Ne?
Also okay. Einfach also, aber wenn ihr sagt, ihr gebt dieses BSA nicht dazu sozusagen,
ja, man kann es verhindern. Ja. Man kann es verhindern. Wenn der Wein kühl gelagert wird, dann kann man das beispielsweise verhindern.
Hm? Oder früher füllen. Ne? Also wenn du einfach sagst, der ist fertig dann und da passiert dann nichts mehr. Ja. Weil manchmal sagen die dann Winzer und dann hat er leider am Ende noch ein BSA gemacht oder zumindest ein Teil, was man oft gar nicht wollte. Und dann gibt es einfach wird es ein bisschen cremiger, ein bisschen breiter, ein bisschen opulenter. Ne? Das ist manchmal gut, manchmal schlecht. Aber in dem Fall, wenn die Stilistik klar gewünscht ist, ich will so einen frischen, leichten Weißburgunder, dann wäre das andere dann, ich finde ein schicker Begriff eigentlich schon fast so ein bisschen zu barock dann, also so wie man es früher gemacht hat, so Weine, die so ein bisschen zu ausladend sind. Und das ist ja eben frisch und klar und da macht so total Bock, finde ich, auf den Frühling. Ne?
Apropos Bock, Michael, wir haben eine Sache nicht vergessen, aber was ja uns ganz wichtig ist, dass wir nicht nur immer tolle Gäste haben, sondern wir haben auch einen ganz, ganz tollen Partner in diesem Wein-Podcast. Und auf den, wir sind ja wirklich dankbar, dass wir ihn haben. Und es ist ja ein Zufall, dass wir auf ihn gekommen sind. Es ist eine tolle Zusammenarbeit. Und Michael wird uns diesen Partner jetzt in diesem kleinen Werbeblock, in diesem Mit-Werbeblock kurz vorstellen. Und der beginnt jetzt.
Dieser Wein-Podcast wird Ihnen präsentiert von Silkes Weinkeller. Dort können Sie auch die hier vorgestellten Weine in der Regel erwerben. Auch im Paket vor allem. Und das ist das richtig Coole für alle Leute. Und das Paket heute kostet, darf ich schon sagen, 59,90.
Bada! Wahnsinn. Und du kannst noch mal ganz kurz sagen, viele fragen, Silkes Weinkeller, die arme Silke, die jetzt jede Woche tausende Pakete schnüren muss nach Silke diesem verdurstet. Wein-Podcast. Die arme Silke, wie alt ist Silke? Schafft Silke das noch? Kann man da noch einsteigen? Und hat sie überhaupt so viel Platz in ihrem Souterrain-Laden?
Ja, das ist die Geschichte tatsächlich, dass es eine Silke gibt, die das mal gegründet hat. Und ich glaube, die haben immer in Spanien Urlaub gemacht. Und ich kenne viele solche Geschichten und haben immer wieder mal Wein mitgebracht aus Spanien und dann für die Nachbarn und dann schon für mehr Nachbarn und für deren Freunde und irgendwann. Und die haben das dann alles in der Garage gelagert und irgendwann haben die dann relativ früh tatsächlich zu Internetzeiten, weiß nicht, Anfang der 90er Jahre, waren eine der ersten Online-Weinhändler dann in Deutschland. Und da ist das geblieben. Mittlerweile ist eine große Gruppe dahinter, der diese Firma gehört, die haben sich auch überlegt, den Namen trotzdem zu behalten. Ist das jetzt zu Ende?
Axel, wie heißt noch? Axel, wie heißt nochmal deine Mutter?
Silke.
Ja, die hätte mal Weinkeller machen sollen. Sehr gut. Kommen wir vom Weißburgunder. Ich kann jetzt schon sagen, auf jeden Fall mein Lieblingsweißwein heute.
Super Weißwein. Aber würdet ihr das rausschmecken? Also in so einer Blindverkostung, würdet ihr einen Riesling von einem Weißburgunder unterscheiden können?
Aber sicher. Ja. Ja, selbst ich, Axel.
Ja.
Also selbst du.
Man kann,
ich weiß nicht.
Man kann natürlich versuchen, kellertechnisch Rebsorten zu verfremden. Ne? Das geht dann schon irgendwie. Aber das ist ja nicht Ziel der Sache. Also das heißt, jeder, der eine Rebsorte ausbaut, baut die ja mit dem Ziel aus, dass man die Rebsorte auch merkt. Und dementsprechend ist es in Blindverkostungen kein Problem. Es sei denn, es ist zum Beispiel bei so einem Riesling in BSA, wo wir gerade dabei waren, durchgelaufen und der ist vielleicht auch noch im Holzfass gewesen, könnte es ein bisschen verfremdet sein. Aber ja. Ich denke mal, 99,99% der Fälle erkennt man das.
Okay, also hier würdest du sagen, weil es dann doch weniger Säure hat, würdest du es daran erkennen? Oder
eine ganz was? Andere Aromenstruktur, oder?
Also rein von der Aromatik, finde ich. Ich glaube, vom Riechen könnte man schon ausschließen.
Das ist kein Riechen. Was ist denn eigentlich die Aromatik? Also, weil wir haben jetzt noch gar nicht so, wir haben alle behauptet, da wäre Zitrone irgendwie drin, aber stimmt das überhaupt? Ja, und vor allem in Riesling ist das ja auch.
Ja, ich habe es dir auch schon gesagt, dass diese bisschen zitronige Geschichte drin ist. Ne?
Ja.
Und dann halt schon so, ich sag mal, gelbe, so eine gelbe Fruchtaromatik, ne? Also wenn ich jetzt so an gelbes Steinobst denke. Ne?
Aber das sagt Michi manchmal auch über Rieslinge, oder?
Ja. Das stimmt, ja, das sind daher. Aber der Riesling ist natürlich nicht nur durch die Säure, ich weiß schon, Axel, worauf du abziehst, ist einfach straffer. Es ist eine andere, der weiß, ich finde schon, wenn du das oft probierst, beides in der gleichen Kategorie, dass du schon merkst, dass der Riesling eine andere Aggressivität hat, eine andere Stringenz meistens nochmal, wenn er auf diesen Böden wachsen würde, noch mehr. Was der Weißburgunder jetzt erhalten hat, ist diese Mineralität, diese Salzige, das würde beim Riesling vielleicht hinten raus genauso sein, ja, aber das ist vor allem der Boden, da ist die Traube, die Rebsorte nur der Träger. Und der Weißburgunder, finde ich, hat eben, das wirkt jetzt eben milder, der Riesling wäre immer härter und ein bisschen schärfer und ein bisschen eckiger und natürlich würde die Säure deutlich mehr rauskommen, ja.
Okay. Okay.
Ich vergleiche das gerne, also mit Obstsorten, ne? Also wenn man sich jetzt viele Äpfel isst und probiert mal einen Boskop-Apfel und einen Elster-Apfel, da weiß man ja auch irgendwann, was ist. Und so ist es bei Rebsorten und Weinen letztendlich auch, ne? Das kommt über die Erfahrung, ne? Ja. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, mit dem Thema Wein oder auch in anderen Bereichen, ne, dann hat man das irgendwann drin. Da weiß man einfach, wie eine Stilistik, wie eine Aromatik bei einer Rebsorte ist. Und deswegen, ich nehme gerne das Obst dann gerne, also einfach dazu, ne, weil viele, das für viele so oft so ein Geheimnis ist, ne, so nach dem Motto, wie merke ich denn da jetzt was und wie werde ich denn da Weinkenner und so letztendlich übers Probieren und Erfahrungen sammeln.
Und unseren Podcast hören.
Genau, wobei, haben wir nicht gelernt, Axel, so, also am einfachsten für Laien rauszuschmecken, jetzt verbessert ihr mich gleich, oder rauszuriechen, ist Sauvignon Blanc, oder? Sauvignon Blanc, weil der sehr charakteristisch ist, sehr aromatisch.
Sehr aromatisch, oder? In der Regel, genau. Ne? Also gibt auch solche und solche, aber dieses Klassische, was man jetzt kennt aus Neuseeland oder Südafrika, dass ja teilweise auch viel mit Hefen gearbeitet wird, die unterschiedliche Geschmacksrichtungen auch bewusst rausbringen, das ist schon, denke ich mal, am leichtesten zu erkennen, ne? Und für viele auch, die viel Wein trinken, auch fast abstoßend und für viele ein richtiger Suchtfaktor, also auch sehr polarisierend dann.
Und schwierig auseinanderzuhalten, was ist schwierig? Scheurebe und Sauvignon Blanc ist so ähnlich?
Das ist ähnlich, genau, sehr gut, ja.
Und was kann man noch, was ist noch, also Riesling ist auch charakteristisch, aber...
Ja, Riesling und Silvaner durchaus zum Beispiel ist es nicht so weit voneinander entfernt, wenn man das Winzer machen, die das ein bisschen, sage ich mal, aus dem gleichen Keller kommt, dann kann das schon in eine ähnliche Richtung gehen. Ich habe jetzt gerade mit Horst Sauer gesprochen zum Beispiel heute, weil ich einen Weißburgunder von ihm probiert habe, gerade vor kurzem bei einer Verkostung, was mir sehr gut gefallen hat. Und wenn da ist eben... Die Lage wird versucht, vor allem rauszuarbeiten und die Traube ist immer nur der Träger. Und je klarer man das macht, und das will natürlich jeder machen, das wollen die Nekel Sisters, wenn ich sagen darf, ja bestimmt auch machen, dass du irgendwann die diese Nekel. Lage schmeckst.
Die
ja.
Nekel, hast du nicht gesagt, du hast nicht Nekel Sisters gesagt.
Das kann man das nicht sagen? Das ist doch eher Jugendsprech. Jugendsprech, oder? Schwestern, Brüder, Sister, Brothers?
Ja, ja.
Brother from another mother.
Das wird aber öfters benutzt.
Nickels ist das?
Horst Sauer ist Horst Sauer auch mal demnächst im Podcast dabei? Ich bin ein auch, großer ja. Fan von Horst Sauer. Oh, cool.
Was die Säure betrifft, ist der Name.
Der hat auch ganz tolle Scheureben übrigens. Mit die besten Scheureben. Großartig.
Du magst ja keine Scheureben. Dann zum anderen Thema. Doch, ich mag das. Ich werde mal zum anderen Zeitpunkt beschäftigen. Ich habe eine letzte Frage, bevor wir auf Rot wechseln. Gibt es nur diesen Basis-Weißburgunder oder gibt es auch noch etwas drüber oder etwas, wo ihr mal mit im Fass macht? Jetzt bist du mit einem Burgunder-Mann aus Baden verheiratet quasi. Beschäftigt ihr euch mehr mit der Rebsorte oder sagst du, nee, Basis oder sagt ihr Basis-Weißburgunder und das war's? Oder wir machen auch noch, oder nur für uns zu Hause zur Brotzeit gibt es ein spezielles Fass oder?
Genau, wir haben noch einen zweiten Weißburgunder, den Weißburgunder S. Okay. Den gibt es tatsächlich nur in wirklich kleinen Mengen. Und das ist eben ein ganz anderer Typ. Also der hat dann BSA gemacht. Also der hat dieses etwas cremigere, ist ein ganz, ganz anderer Stilistik von Weißburgunder.
Ist dann halt so ein bisschen burgundischerer Typ. Barrique vergoren, spontan vergoren, BSA im Barrique gemacht, längere Lagerzeit auf der Hefe, ist eine Ortsweinkategorie, kommt aus unseren Arbeilerlagen. Und da wir mit Weißburgunder einfach nicht so viel Fläche haben, haben wir da jetzt nicht Luft, noch viel mehr Experimente zu machen.
Okay.
Die älteste Weißburgunderanlage, die damals 2000 gepflanzt wurde. Und in der haben wir ist der Ertrag noch mal was reduziert, da sind es einfach... Ja, einfach vom Material noch mal ein bisschen was anderes und das Experiment erlauben wir uns dann schon. Also den Anspruch haben wir schon, den irgendwie auch noch in ein anderes Format zu bringen.
Ja, Frühburgunder? Cool. Frühburgunder, richtig? Jetzt oder was kommt jetzt?
Frühburgunder, das, ja. Ja. Ja.
Trinkt man immer den Frühburgunder vor dem Spätburgunder?
Was kostet eigentlich der Wein? Hatten wir das schon? der hier? Der Weißburgunder?
13 Euro.
Okay. Das ist da, also ich, ne, also das würde ich sofort kaufen.
Das ist so krass, Axel, weil früher, wenn der Wein 6 Euro kostet hat, hast du gesagt, oh Gott, wer soll das bezahlen? Heute
ja,
13 Euro,
ja,
was soll's?
Ja,
ja. Ist er wirklich so? Ist er eine tolle, ja. Ist er toll?
Ja, ich meine, ich wäre dankbar dafür, also zu wissen, wenn ich jetzt ich stehe ja meistens dann doch im Supermarkt, irgendwie zu wissen, welcher Wein ihm so schmeckt, das weiß ich ja mal nicht. Deswegen tue ich mich auch schwer, ja, sozusagen viel Geld auszugeben, aber ich find ihn super.
Ja, man muss es immer im Kontext mit dem Preis, wenn ich jetzt sagen würde, 20 würde ich sagen, auch ein guter Wein, aber das wäre vielleicht für das dann doch zu teuer. Und für alle Leute, die dann sagen, oh, ihr habt aber gesagt, der Weißburgunder kostet 13, der kostet aber 20 bei meinem Weinladen ums Eck, dann kann man vielleicht sagen, vielleicht steht irgendwo so ein kleines S noch dabei und dann ist es eben der Topwein. Vielleicht kostet er auch 25 oder
wie. Also was kostet der schon S drauf eigentlich bei euch? Und gibt es den überhaupt noch?
Ja, 27 Euro kostet der.
Und kriegt man den bei euch oder irgendwie bei Silkes Weinkeller vielleicht am Ende?
Ja, Weinkeller habt ihr noch nicht, ne?
Aha.
Bleiben wir nachher raus. Bleiben wir nachher raus. Übrigens mal
Programm nehmen, natürlich.
Ja, unbedingt.
Frühburgunder vor Spätburgunder? Wenn man zwei zur Auswahl hat, trinkt man erst den Frühburgunder?
Also, da scheiden sich jetzt so ein bisschen die Geister. Also es kommt ein bisschen auf die Art des Weins an. Also man müsste ja eher gucken, welche Kategorie Wein haben wir. Ne? Also ist es jetzt ein Gutswein, Ortswein, Lage. Aber jetzt in dem Fall ich würde auch erst den Frühburgunder jetzt probieren und dass wir uns dann auf den Spätburgunder konzentrieren können.
Michael, du hast eben den Wein, das können ja die das hören, nicht sehen, vor ein weißes Tuch gehalten. Warum?
Ja, vor ein weißes Blatt Papier, naja, weil wir über die Farbe gesprochen haben und ich hatte mit Maike im Vorwege auch schon mal telefoniert, weil mich nervt das total, wenn Menschen sagen, och, das höre ich oft und bestimmt werden das viele auch sagen, die unseren Podcast hören, so, brauche ich gar nicht trinken, mag ich nicht. Sehe ich schon, wie es eingeschenkt ist, mag ich nicht, ist schon gar nicht mein Wein, weil die das über die Farbe dann definieren, also ist der 2018.
Warum? Weil die zu hell ist, die Farbe?
Ja, wobei ich finde es gar nicht so hell jetzt, wenn ich ehrlich bin, ne? Und dann schaut man eben vor allem am Rand des Glases quasi die Reflexe, da erkennt man eben, ob der Wein ein bisschen älter ist, ein bisschen jünger, und dann überprüft man einfach die Farbe nochmal, und wenn man das jetzt so, wenn ich das jetzt, ich habe einen relativ weißen Hintergrund, sieht es gar nicht so hell aus, finde ich. Würde mich also jetzt überhaupt nicht stören, aber ich höre es auch so oft, dass es also wirklich ein Thema ist, und Maike hat es ja gleich zu Beginn gesagt, gibt ja sogar auch viele Winzer, ich weiß nicht, habt ihr das vielleicht schon mal probiert, oder eine der Generationen davor, einen kleinen Teil ein anderes Weines dazu zu packen, um die Farbe so ein bisschen dunkler hinzukriegen.
Also wir haben das jetzt nie gemacht. Ich glaube, unser Opa hat da schon mal nachgeholfen, weil wir haben eine Fläche, also die gab es, da war dann Dunkelfelder gepflanzt worden. Mhm. Mhm. Ist eine Sorte, die tatsächlich so als Deckrotwein gilt. Also das hat man so bezeichnet als Deckrot, um halt fehlende Farbe in den Burgundern ein bisschen zu kaschieren. Aber das muss ich sagen, das kommt auch noch aus ganz anderen Zeiten, als ganz andere Erträge in den Weinbergen erwirtschaftet wurden. Das hing viel mehr Menge drin. Es war in den 70er Jahren, 80er Jahren, da war es hier viel, viel kühler auch, ne, von den Temperaturen. Wir müssen ja einfach sagen, dass sich das Wetter und das Klima komplett geändert haben. Und man versucht ja jetzt eher, die Reben zu beschatten, die Trauben zu beschatten, dass da gar nicht mehr so arg viel Sonne dran kommt. Und in der Zeit, wo man das alles nicht von alleine hatte, hat man natürlich danach gestrebt, möglichst diese dunkleren Weintyp zu haben, um zu zeigen, boah, bei uns ist auch warm und da ist viel Sonne. Und das war ja auch so ein bisschen der Anspruch, diese dickeren, dunkelroten Weine zu haben. Aber so in den letzten Generationen wurde bei uns nichts mit Farbe mehr
Ja. Aber ich finde das irgendwie viel, viel sympathischer, wenn das so ein heller Rotwein ist, weil mich eher diese dunklen Rotweine, diese schweren Rotweine abstoßen, und dann finde ich irgendwie so eine Mischform. Meiner ist allerdings auch viel, das liegt wahrscheinlich bei meinem Licht hier, wirkt viel heller als deiner, Michael. Hab ich den gleichen eingeschenkt? Deiner ist ja total dunkel. Frühburgunder.
Meiner, ne? Ist aber auch eher so wie bei Michi, ne?
Ja, früher ist das Licht. Habt ihr schon mal reingeschmeckt? Reingeschmeckt, wie das klingt.
Das ist wirklich dunkel aus. Ne?
Aber es ist der Frühburgunder.
Mhm. Wonach riecht der Frühburgunder? Wonach riecht der eigentlich?
Ja, das müssen wir jetzt alles erarbeiten. Und das ist die
mir schmeckt er auch schon.
Ja, das ist das Allerwichtigste, ist die Nase. Und ja, die Burgunder sind, ist eine Rebsortenfamilie, also vor allem bei den roten Burgundern, die so komplex sind und die so viele Nuancen eben anbieten, dass sie eigentlich wirklich wahnsinnig spannend sind und sich auch permanent verändern und mit Temperatur, mit Luft, dass du immer wieder was Neues schmeckst, sodass du also, sag ich mal, wenn du alleine eine Flasche Spätburgunder oder Frühburgunder trinkst, die wirklich gut ist, dass du unterschiedliche Phasen erlebst während so einer Flasche. Und das ist spannend, das ist so packend. Und ich finde, da gibt es eben schon, und ihr seid ein tolles Beispiel, so tolle Sachen in Deutschland. Und die Leute zahlen immer noch, auch jetzt bei uns in der Firma, für mittelmäßige Weine aus dem Burgund, für Chèvres Chambertins, die mittelmäßig schmecken, aber klingen nach einem nach einer großen Oper, Chèvres Chambertins. Und da tut sich ein A-Spätburgunder viel schwerer. Ist einfach nicht sexy genug. Und dann kriegst du so einen Wein, den ich total mag schon. Ich finde, das ist super gut. Das ist super balanciert. Das ist sehr, sehr fein. Das ist sehr, sehr elegant. Aber wir wollen mit der Nase anfangen.
Das ist interessant, weil, Axel, was riechst du da? Ich muss ja sagen, bei Rotwein habe ich fast immer in der Nase immer denselben Geruch, den ich schwer beschreiben kann. Aber bei dir, du riechst ja jetzt schon fast eine Minute.
Ja, ich kann das ja auch mal nicht beschreiben, aber ich rieche auf jeden Fall etwas, was ich bei anderen Rotweinen so nicht rieche. Also irgendwas, also natürlich so ein bäriger Geruch, aber irgendwas ist da noch drüber, drauf, dran, nebenbei.
Weißt du, was ich jetzt zum Beispiel gerade in der Nase habe, das ist ja wahrscheinlich, dann ist es wahrscheinlich auch eine Pfahl für einen HNO-Arzt, ich habe so ein bisschen geräucherten Schinken. Kann das sein?
Wenn du das riechst,
oder liegt es an dem Glas? Es kann auch an dem Glas liegen.
Nein, ich weiß ja, man sagt etwas und dann guckt man quasi die Profis an und hofft irgendwie, dass es ein wohlwollendes Nicken gibt. Aber es gibt ja nichts Falsches und nichts Richtiges.
Ich kann sagen, das hoffe ich übrigens schon lange nicht mehr, dass es ein wohlwollendes Nicken gibt, Michael. Wirklich, seit einem Jahr habe ich mir das abgewöhnt.
Kann man Gerbstoffe riechen? Also ich finde, keine Ahnung. Ich stelle mir vor, dass das Gerbstoffe sind, die mir hier in die Nase steigen. Oder kann man die nur schmecken?
Ein Gerbstoff, den spürst du eigentlich, den schmeckst du gar nicht so, sondern da spürst du, dass sich an der Innenseite deiner Lippen irgendwas so zusammenzieht. Das ist das Tannin, der Gerbstoff, dieses Haptike. Das kann man schwer riechen. Also ich kann Salz auch trotzdem riechen. Also man kann Mineralität oft riechen, aber man kann natürlich auch, eine Salzluft riechst du ja, wenn du am Meer bist. Ne? Also das riechst du auch, obwohl Salz ja eigentlich nicht riecht, wenn du in eine Salzdose riechst hinein. Ne? Von daher. Aber
gut, aber was riecht ihr denn jetzt? Also ihr sagt uns jetzt alle, was wir nicht, aber was riecht ihr denn jetzt? Da bin ich mal gespannt.
Ich finde, der Ansatz war gar nicht so verkehrt, weil Beerenfrucht, ich finde, es geht so in diese dunkle Beerenfrucht, wenn man sich so ein bisschen Brombeeren dieses, ich glaube, was du mit Gerbstoffen meinst, ist ein bisschen dieses Würzige, was ein Frühburgunder mitbringt. Mhm. Ich habe so dieses dunkle Beeren und so eine Würzigkeit, die aber auch vom Schiefer und vom Frühburgunder gemeinsam kommt. Also so wieder dieses mineralisch-würzig.
Dann ist ja Schinken ja auch gar nicht so falsch, ne? Weil
der so,
ist ja,
das meinte ich mit der Würzigkeit, die Würzigkeit des geräucherten Schinkens. Ja. Bisschen, ich habe wenn ich es trinke, habe ich ein bisschen Pfeffer.
Mhm. Ja. Und dann aber jetzt, also wenn man den trinkt, dann ist wieder sowas. Was ich total einzigartig finde, Glutamat, das ist jetzt kein Kompliment wahrscheinlich, aber kann das sein?
Hast du Glutamat gesagt?
Ja.
Ich würde es, glaube ich, in Umami umbenennen, weil das letztendlich
ist
das, was das Glutamat machen soll, den Geschmack verstärken. Und das kennt man ja aus der asiatischen Küche, dass da viele, dass da viele Sachen so kombiniert werden, dass man diesen Wohlgeschmack hat. Mhm. Ich finde, das ist auch sowas, was den Frühburgunder immer auszeichnet, weil beim Frühburgunder baut sich nicht so eine krasse Spannung am Gaumen auf wie beim Spätburgunder. Das ist meistens so, einfach weil die Säure ein bisschen niedriger ist, die Tanninstruktur ist etwas samtiger, etwas weicher, von der Fruchtaromatik. Aber bei uns gerade an der A.
Alles gut, ich komm durch.
Eine Frühburgunder-Intoleranz hat der Axel. Das ist eine sehr gefährliche Krankheit.
Aber wenn vorher der Wohlgeschmack da war, ist es ja nicht so schlimm. Ne?
Ja, aber wenigstens eine schöne Erinnerung, bevor man umkippt.
Ja, genau. Dann abtreten dann so.
Und dann ist Frühburgunder, ist halt von der Fruchtaromatik oft diese Waldbeerengeschichte. Dunkle Waldbeeren in Kombination mit Waldboden. Und ich glaube, das in Kombination mit so ein bisschen... Ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, aber gerade diese Geschichte mit Wald und Waldboden und weich und so, das packt sich halt oft so in so eine ganz runde Geschichte rein. Und ich glaube, das ist so das, was du damit meinst. Hoffe ich jedenfalls.
Also mir schmeckt es wirklich sehr gut. Und wenn ich jetzt eben Glutamat gesagt habe, dann war es nur, um irgendwie so diese Geschmacksrichtung so ein bisschen irgendwie zu versuchen zu fassen. Ne? Also mir schmeckt es hervorragend.
Warum ist denn Frühburgunder, warum gibt es so wenig Frühburgunder und so viel Spätburgunder? Und warum habt ihr noch einen? Ist es anspruchsvoller zu betreiben oder verkauft sich schwerer oder woran liegt das?
Wir waren ja eben dabei, mal zu vergleichen, welche Sorten ziemlich schwierig auseinanderzuhalten sind. Ne? Und sind ja bei Scheurebe und Sauvignon Blanc angekommen. Und letztendlich ist es beim Frühburgunder und beim Spätburgunder ja auch so, dass das jetzt tatsächlich in der Blindprobe richtig schwierig ist, rauszufinden, ob es jetzt ein Frühburgunder oder ein Spätburgunder ist. Also das ist schon ziemlich krass, das dann wirklich immer zu treffen, weil man kann natürlich mit Einsatz von neuem Holz beispielsweise dem Frühburgunder mit den Tanninen ziemlich auf die Sprünge helfen. Ne? Also man kann da ziemlich schnell eine Änderung im Wein durch kellerwirtschaftliche Eingriffe hervorrufen. Und dann ist der Frühburgunder halt erst zum einen circa 3 Wochen früher reif, was uns mittlerweile in eine echte Bredouille bringt. Ne? Also wir haben ja nur noch in den schattigsten Lagen stehen, die wir haben. Also überhaupt nicht mehr in den prädestinierten großen Lagen, wo jetzt der Spätburgunder beispielsweise super steht und wächst.
Warum nicht? Weil er sonst viel zu früh geerntet werden müsste?
Weil er sonst viel zu früh geerntet werden müsste.
Okay. Ne? Und das sind die Folgen, von denen wir in diesem Podcast ja oft sprechen, die Folgen des Klimawandels tatsächlich, die ihr dann spürt.
Ja, tatsächlich.
Selbst bei euch, wo ihr quasi ja schon eine sehr, sehr nördliche Weinbauregion seid, selbst da ist es dann so, dass man sagen, dass du eigentlich sagen kannst, ihr müsst euch vielleicht irgendwann überlegen, euch vom Frühburgunder komplett zu verabschieden, weil dann keine Lage mehr ist oder kein Einfluss, wo ihr sagt, da wird er noch, kriegt er noch volle physiologische Reife, ohne dass ihr mit 15,5 Alkohol ernten müsst.
Ach, hier an der A gibt es schon noch ein paar schattige Stellen.
Ah ja, schattige Plätzchen, ja super.
Also da ist noch Luft nach oben.
Okay.
Ich denke, das wird schon noch klappen und wir haben uns dieser ganzen Frühburgunder Geschichte auch verschrieben, dass wir das einfach weitermachen wollen.
Wann erntet ihr den denn? Also wann wird der Frühburgunder geerntet?
Gleichzeitig mit dem Spätburgunder. Wir haben da einfach so eine, also finden wir optimale Lageanpassung gemacht. Wir haben den in den frühen Lagen haben wir nicht mehr stehen. Den haben wir tatsächlich roden müssen, weil wir da tatsächlich immer schon Anfang August so einen rosinenartigen Zustand hatten mit den berühmten 15% Alkohol.
Ja, oder eben auch Komplettausfälle, ne,
weil es einfach
schwierige Jahre. Also Frühburgunder ist wirklich eine sehr schwierige Rebsorte für einen Winzer. Wurde ja auch eine ganze Zeit lang ganz, ganz wenig nur noch angebaut. Aber wie die Maike schon sagt, also wir haben uns da verschrieben und wir machen das auch gerne, aber es ist einfach immer nur eine relativ kleine Menge. Ich denke aber, dem Wetter haben wir uns so angepasst, dass wir eben die Lagen verändert haben.
Der steht halt eher am Wald, ne? Da wo auch noch die kühle Luft immer ankommt. Ein bisschen hier die A meandert ja ziemlich viel durch das Tal. Also die A hat ja bei Jahrmillionen einen kleinen Canyon, das hört sich jetzt ganz toll an, einen kleinen Canyon in dieses A-Gebirge reingefressen mit ziemlich viel Bögen. Und da gibt es immer Bögen, also Bergkuppen, die sich ein bisschen ausdrehen einfach aus der Sonne. Und da haben wir den stehen und da sind wir da auch sehr glücklich mit. Und deswegen ernten wir den im Prinzip gleichzeitig mit den ersten Spätburgundern. Ist also diese ganze Ernte ist bei uns auf 3 Wochen zusammengeschrumpft, alles gleichzeitig. Also
krass. Michael, eine kurze Frage, die nämlich neulich ein Leser und Hörer geschrieben hat. Du schreibst, der Michael, der schenkt sich viel öfter ein als der Axel und der Lars. Warum? Das stimmt, weil wir schenken uns einmal ein, Axel, und dann trinken wir das aus und gut ist. Du schenkst dir 3-4 Mal ein. Warum?
Das ist ziemlich einfach, weil ich nicht ganz so viel einschenke, um möglichst hoch schwenken zu können, um möglichst viel mitzubekommen. Und weil ich ja alles immer ausspucke, im Gegensatz zu dem Axel und zu dem Lars, kann ich natürlich auch immer wieder auch nachschenken. Ich schaue da genau hin, was ihr macht, Jungs.
Das ist interessant. Also je weniger man einschenkt, desto mehr kann man schwenken,
desto mehr Luft kriegt man, umso schneller geht es dann. Das ist auch so ein Habitus, ich denke da gar nicht drüber nach. Ich finde halt jetzt zum Beispiel, wenn ich den Wein probiere, ich mag den übrigens auch, ich finde ihn total gut. Wir haben, glaube ich, bei uns auf der Weinkarte keinen einzigen Frühburgunder. Ich frage mich gerade, warum das eigentlich so ist. Vielleicht, weil ich noch zu wenig wirklich gute probiert habe. Aber es gibt auch viele Leute, die sagen, ich hätte eher gern was Weiches und nicht so viel Tannin. Und das nervt mich, es strengt mich immer an. Und ich muss den Wein dann kauen. Und ich finde, das ist so ein Kompromiss, um zu sagen, aber ich habe trotzdem sehr viel Wein noch dazu. Also ich habe dieses samtige Tannin, aber es ist nicht weichgespült. Also der Wein hat schon, der hat eben Struktur, der hat eine Substanz, aber er hat eben, finde ich, eine Samtigkeit, eine Eleganz, dabei eine Frische auch. Ich mag das, im Mittelteil mag ich den total gerne, da finde ich ihn sogar eigentlich auch saftig und dann schön trocken hinten raus. Also ich finde das ziemlich cool.
Wer A sagt, muss auch Blauschiefer sagen, um mal einen Gag von dem Kollegen Coutet vorwegzunehmen. Kommen wir jetzt zum Blauschiefer oder?
Nein, nee, zum Spätburgunder.
Der Blauschiefer, habe ich gelernt, ist ja auch ein Spätburgunder, oder falsch?
Ja, aber wenn da nur, also meistens ist, je mehr draufsteht, umso detaillierter ist dann auch quasi die Geschichte. Das heißt, wenn da nur Spätburgunder draufsteht, das ist jetzt quasi der Basis-Spätburgunder, das Weingut, der Gutswein. Ja, und sobald dann Blauschiefer draufsteht, also entweder ein Ort oder eine Lage oder eben ein Gestein, dann geht es schon mal eine Stufe drüber.
Ah, okay. Das heißt also nur Spätburgunder. Also je mehr draufsteht auf dem Etikett, desto höherwertiger?
Nicht zwingend, aber in der Regel, jetzt bei deutschen Wein ist das schon so. Wenn nur Riesling draufsteht, ja, oder Riesling trocken, dann weiß man, okay, trockener Riesling. Nur Riesling könnte auch Restsüß sein, könnte auch ein Kabinett sein. Und sobald dann eine Lage draufsteht oder ein Ort, dann weiß man schon, das ist schon eine Stufe besser, mindestens eine Stufe besser.
Könnt ihr nochmal, könnt ihr nochmal sagen, was kostet der Frühburgunder?
20 Euro.
20? Michael,
habe ich, ja.
Ja?
Ja. Ich habe mir alle Preise hier aufgeschrieben. Ich bin komplett informiert, weil wenn man die Winzer fragt, ist immer so, was kostet es ab Hof? Verkauft ihr
ganz gut ab Hof auch? Dann sind wir jetzt bei 33. Ne?
Also wir müssen den Paketpreis aus.
Ob das überhaupt lohnt oder ob Silke da irgendwie ein Geschäft mit uns macht.
Verkauft ihr viel ab Hof? Oder ist das ein nennenswerter Bereich, dass Leute zu euch kommen und Weine mitnehmen oder bestellen?
Ja, auf jeden Fall. Also war immer schon, da wir Familienbetrieb immer waren, mein Großvater auch immer schon einen relativ großen Endverbraucherstamm hatte, mein Vater und wir jetzt genauso. Also ich glaube so um die 30%.
Okay.
Übrigens, vielen Dank für das Kellnermesser.
Hast du eins? Und du hast auch ein ganz tolles neues Glas, für die das auf YouTube gucken.
Ja, Axel hat ein Glas. Habe ich auch, aber das habe ich mir selbst mitgebracht, nachdem Michi mir das aber angeboten hatte, sehr lieb Michi, mir welche zu sponsern, aber ich habe jetzt mal eins von zu Hause mitgebracht, damit ich...
Vorbildlich. Gerade beim Burgunder ist wichtig, dass man ein größeres Glas hat. Ja, das sieht sehr viel professioneller aus. Und du wurdest auch immer angesprochen aufs andere, ohne dass ich was gesagt habe.
Ja, genau. Poletto hat das gleich irgendwie gerügt.
Ja. Könnt ihr noch was sagen zum, das ist ja für mich immer interessant mit dem Etikett. Ein schwarzes Etikett, sehr schwarzes Etikett auf dunklen Flaschen mit goldener Schrift. Da ist ja wahrscheinlich eine Idee dahinter oder ist es einfach traditionell so?
Ja, also ja, unser Vater hat den Betrieb 82 übernommen und damals waren halt diese Etiketten mit den lustigen, rankenden Trauben und Weinreben, die so durch das Etikett sich geschlängelt haben. Ja. Ganz modern. Er fand es zu kitschig.
Zu Recht.
Er hat dann einfach, er wollte das halt ganz schlicht, floristisch, so wie die Weine sind, sollte das Etikett sein.
und hat dann einfach so ein, ja, das waren damals noch so Leinetiketten, da war dann quasi wie mit der Schreibmaschine geschrieben, linksbündig stand dann quasi der Text, ne? Rheingut-Meyer-Näckel, die Rebsorte, der Jahrgang und dann diese ganzen Angaben noch drauf. Und in der Zeit ist dieses Etikett entstanden und es hatte dann schon auch so einen hohen Wiedererkennungswert, dass wir das niemals mehr geändert haben. Also es hat dann so, sag mal, ein paar Faceliftings durchgemacht, ein anderes Papier bekommen irgendwann und die Schrift wurde dann irgendwann gemittelt. Aber letztendlich ist es noch das gleiche Etikett wie das, was in den 80ern entstanden ist. Also man muss auch dazu sagen, dass unser Vater die erste Generation war, die komplett von diesem Weinbau auch gelebt hat. Also wir sind zwar die fünfte Generation in diesem Weingut Meyer, später dann Meyer-Näkel, aber die anderen haben alle noch was anderes gemacht. Also es waren dann mehr so gemischte Betriebe, die da gab es einen Lebensmittelladen dabei, da wurde noch Geld mit verdient. Und es war, unser Vater hat quasi einen Hektar Rebfläche, knapp anderthalb Hektar Rebfläche in den 80ern übernommen. Und ist die erste Generation, die davon wirklich lebt. Und die anderen haben sich dann mehr so Etiketten aus dem Katalog kopiert, ne? Sagt er immer. Hatten dann halt alle die gleichen in Deutschland, ne? Da konnte man so, gab so ein Etikettenbuch, ne? Und da hat man dann halt nur noch seinen Namen und seine Rebsorte und seinen Jahrgang eingedruckt. Ne?
Spätburgunder, Michael, welcher Jahrgang?
Das ist beides 2018 und der Blauschiefer Spätburgunder auch, also alles 3218. Könnt ihr vielleicht dazu was sagen zu dem Jahrgang 2018 jetzt aus eurer Sicht?
Also 2018 wird sich ja wahrscheinlich jeder noch dran erinnern, dass es dieses wirklich super heiße Jahr war in ganz Europa, also 2018. Wir haben eigentlich schon im Sommer gemerkt, dass das ein ganz spezielles Jahr wird, weil es war ja eigentlich vom Frühjahr an, es war ganz frühes Frühjahr, eigentlich immer weiter heiß und trocken. Also ein sehr extremes Jahr 2018 und wir haben 2018, ach Gott, haben wir so viel diskutiert, überlegt, was wir machen. Wie gesagt, wir haben das eigentlich im Sommer schon gemerkt, dass wir, oder im Frühjahr, dass wir ziemlich früh reagieren müssen auch. Und hatten, glaube ich, die früheste Lese aller Zeiten in 2018. Wir haben Ende August schon gestartet mit der Lese. Normalerweise, oder was heißt normalerweise, als ich im Betrieb angefangen habe, 2008, haben wir eigentlich immer so, das war 3. Oktober, war meistens noch frei und dann haben wir gestartet mit der Lese und jetzt in 2018 haben wir tatsächlich Ende August schon angefangen und waren Mitte September schon komplett
durch. Aber das ist ja echt, wenn man das so hört, an so Beispielen echt beängstigend, ne? Weil wir reden dann innerhalb von 12 Jahren, hat sich das dann von Anfang Oktober auf Ende August. Also ist ja immerhin, das sind ja irgendwie
so ein Monat, ja.
Fünf Wochen, 40 Tage vorgeschoben. Ne? Also wenn wir jetzt mal weiterdenken würden, 12 Jahre später, ist das vorstellbar, dass man dann irgendwie Ende Juli erntet?
Also es hat sich aber auch noch mal was dazu geändert. Es ist nicht nur von der Temperatur diese Veränderung. Ne? Es ist auch so vom Weinstil hat sich viel verändert. Man möchte jetzt auch noch was früher lesen. Man guckt mehr eben auch noch mal zusätzlich auf Säure. Wie ist die Traube? Es kommt aus einer Zeit, wo was Maike eben auch schon gesagt hat, so auch von meinem Großvater her, wo man das ja immer, wir sind hier ganz im nördlichen Rheinland-Pfalz, wo wir es eben ganz reif haben wollten. Und dann war auch so ein bisschen mehr dieser Weinstil gefragt, dass es eben was reifer sein sollte.
Ja. Ist es für euch nicht eigentlich egal, wann ihr erntet? Also wenn es nach vorne geht, irgendwann erntet ihr. Ob ihr nun im Juli erntet oder im August oder im September, ist ja...
Ja und nein. Also ein Spätburgunder braucht eine gewisse Zeit am Stock. Man hat so eine, man sagt immer, man spricht von der 100-Tage-Regel. Ne? 100 Tage ab der Blüte, also nach der Blüte 100 Tage später wird ungefähr geerntet. Und so lange sollte die Traube auch am Stock sein, also jetzt plus minus natürlich, ne? Ein paar Tage, sollte die Traube am Stock bleiben, damit sie eben die komplette Reife auch erreicht. Physiologische Reife, Tanninreife, Frucht, also dass die Frucht ausgeprägt ist, dass der Zucker da ist, also sollte ja von allem möglichst alles optimal vorliegen. Und jetzt klar, auf diese 12 Jahre gesehen, zum einen kommt natürlich dazu, dass man von der Stilistik heute anders arbeitet als damals. Aber auch, was sich halt geändert hat, weshalb man früher länger warten musste, es wurde irgendwann schlecht, das Wetter. Also es gab ja früher auch schon warme Sommer. Ne? Aber wenn dann irgendwann der ab Mitte August so der Herbst schon angefangen hat, mit viel Niederschlag und auch so mal mehr kühlere und trübere Tage, da hat sich die Lese natürlich nach hinten rausgeschoben. Ne? Dann hat alles noch länger gedauert. Da kam dann früher oft Fäulnis ist noch mit dazu, dann waren die Trauben noch nicht reif, haben aber schon angefangen zu faulen, dann wurden die rausgelesen, ne? Dann ging man rein und hat die rausgeholt und quasi verworfen, damit der Rest nicht auch noch faul wird und hat noch mal länger hängen lassen. Also es war eine ganz andere Herangehensweise als heute. Und ich glaube jetzt nicht, dass jetzt noch mal in 12 Jahren wir plötzlich im Juli schon ernten. Da arbeitet man ja weinbaulich auch entgegen. Ne? Also wir haben ja, es gibt ja Strategien dagegen. Ne? Also man hat früher alle Blätter abgerissen, damit möglichst viel Sonne dran kommt. Jetzt ist der erste Schritt, jetzt lassen wir die Blätter einfach mal dran, ne? Damit das länger beschattet wird und damit die Trauben nicht eben in dieser prallen Sonne hängen und noch einen Reifevorsprung kriegen. Dann könnten wir die Laubwand einkürzen. Ne? Also wir haben jetzt ziemlich viele Blätter in unseren Gefilden hier in Deutschland insgesamt für die Trauben. Also man spricht ja so von Blatt-Frucht-Verhältnis. Wenn ich viele Blätter habe, gibt es viel Photosynthese, dann wird die Traube auch schön reif. Wenn man jetzt ins Burgund beispielsweise schaut, da sind diese Reihen, also diese in dieser Drahtrahmenerziehung ja viel kürzer. Ne? Und das heißt, die haben einfach weniger Blätter und deswegen dauert die Reife was länger. Also es gibt da schon weinbaulich ganz, ganz viele Möglichkeiten, mit denen wir uns jetzt einfach anpassen können. Und deswegen denke ich auch, dass wir hier noch lange mit dem Spätburgunder sehr, sehr gut arbeiten können.
Kommen denn eigentlich alle, wenn du sagst aus dem Burgund, kommen alle Rebsorten, die ihr habt, haben irgendwie ihren Ursprung im Burgund?
Ja, tatsächlich. Ja.
Tatsächlich. Nee, kann ja sein, ich weiß nicht, keine Ahnung. Irgendwie. Das heißt mit anderen Worten, jeder einzelne Stock da kommt, ist irgendwann gekauft worden im Burgund.
Nee, also es gibt auch deutsche Rebveredler, heißen die ja, wo wir Reben kaufen. Also wir züchten die ja nicht selber, sondern es gibt ja tatsächlich Betriebe, die... Rebveredler heißt das, die dann das Schnittholz im Prinzip so ziehen, dass wir das nur noch einpflanzen müssen. Und da gibt es schon auch deutsche, ein ganz böses Wort, Klone.
Oha, siehst du? Jetzt haben wir mich, Axel, jetzt haben wir die Wunde, journalistisch haben wir die Wunde entdeckt. Klone. Der Kollege Tukute hat uns das nie erzählt mit den Klonen. Also, aber die dürfen trotzdem dann Burgunder genannt werden, obwohl sie geklont sind?
Ganz, ganz witzig, weil es ist nicht nur die Rebsorte, die mutationsfreudig ist, auch innerhalb der Rebsorte gibt es ganz, ganz viele Varianten, die alle ein bisschen unterschiedlich sind. Da spricht man im Fachjargon eben über Klone, aber das hat nichts mit irgendeiner Manipulation zu tun, sondern das ist eben einfach nur die Variante innerhalb der Rebsorte.
Ne? Ja. Michael, was schmecken wir? Axel, was schmecken wir hier in dem ersten Spätburgunder? Kann man sagen, Spätburgunder, hast du das mal gesagt? Wenn man guckt, deutsche Weine, gibt es 2 Weine aus Deutschland, die in der Spitze mithalten können. Das ist der Riesling und aber auch der Spätburgunder zunehmend?
Für mich ja. Ehrlicherweise, was jetzt internationale Klasse betrifft. Ne? Also es gibt wenig international hochdekorierte Weißburgunder als Beispiel. Ja? Aber bei den Spätburgundern, finde ich, ist Deutschland schon auch ganz top. Frankreich ist bestimmt die Nummer 1, auch aus der Historie mit den teuersten Weinen, die es überhaupt gibt auf der Welt. Und beim Riesling aus meiner Sicht auch Deutschland Nummer 1, auch wenn es natürlich ein paar Österreicher gibt, die sagen, sie sehen das ein bisschen anders. Aber für mich ist Deutschland ganz klar die Nummer 1. Und dann gibt es eben ganz viele, was Michael über das Burgund gesagt hat, die sind bestimmt die Nummer 1 für den Chardonnay weltweit, weil man einfach das seit Jahrhunderten dort auch kennt und diese kargen Böden und diese uralten Rebstöcke und dieses Traditionelle und diese ganzen kleinen Orte, der Meursault und Chablis und so weiter und so fort, das kennt man, das hat internationale eine Top-Reputation und dann gibt es ja auch viele autochthone Rebsorten in Deutschland, die es auch nur hier gibt eben. Also es gibt keine internationale Silvaner-Trophy, auch wenn es vielleicht Silvaner woanders gibt, so wie es auch in Deutschland Grüner Veltliner gibt, obwohl das eine Rebsorte ist, die vor allem in meiner Heimat wächst. Und deswegen kann man das so runterbrechen, dass Deutschland schon beim Riesling und beim Spätburgunder auch international die höchste Anerkennung gefunden hat. Ja.
Was schmeckst du, Axel? Oder riechst du? Ich rieche wieder, für mich riecht er wie der Erste, aber ich sage jetzt nichts. Bei dir auch Glutamat wieder? Nee.
Nee, das, also ich finde auch, dass er sehr ähnlich riecht wie der erste für mich. Aber im Geschmack viel, also vielleicht im Geschmack jetzt mehr Gerbstoffe, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall
lieber. Findest du nicht, dass er ein bisschen grünlicher riecht? Also ein bisschen ja, kräutriger vielleicht. Am Gaumen finde ich ihn dann...
Aber wie kräutrig? Also
was naja, so kräutrig? Also naja, so ein bisschen herber also als der Frühburgunder. Die Nase ist ein bisschen ja, vegetabiler, also ein bisschen grünlich, gemüsig.
Schon Paprik, bisschen Paprika so, oder?
Ja, genau. Kann.
Ja, come on.
Nein, es ist wirklich so ein bisschen grün. Ernsthaft, kennst du nicht, wenn du grüne Paprika aufschneidest, dieser Geruch und dieser Geschmack von grüner Paprika, wenn du da reinbeißt, ein bisschen ist das.
Ich habe vor 100 Jahren das letzte Mal grüne Paprika irgendwie gehabt. Ich kaufe immer diese rote, aber ich muss das mal machen und mal daran riechen. Also das nehme ich mir jetzt echt mal vor.
Ja, aber so unterschiedlich sind ja grüne und rote Paprika auch nicht, oder?
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, also, die sagen aber grüne Paprika.
Aber ist schon,
ist das ein Unterschied, grüne und rote Paprika? Also vom,
na klar,
also,
na klar, schmecken wirklich anders.
Aber jetzt schmecken beide nach Paprika. Man würde bei beiden jetzt mit verbundenen Augen feststellen, dass es Paprika ist und nicht Ananas.
Ja, aber man würde immer sagen, ist es rote Paprika nicht. Oder grüne Paprika oder wenn es gelbfruchtig ist, ist es gelbe Paprika.
Habe ich euch die Geschichte erzählt, wie ich neulich, habe ich schon erzählt, glaube ich. Ich war neulich mit einem Freund von mir einkaufen. Kennt ihr die Geschichte?
Eine Geschichte.
Das war sehr lustig, weil wir sollten eine Peperoni kaufen, eine grüne Peperoni oder eine grüne Chilischote, so rum. Und dann hält mir mein Freund, sehr guter Koch, hält mir eine rote Chilischote vors Gesicht und sagt, ist die grün? Und ich denke, hä? Willst du mich veräppeln? Nein, natürlich ist sie nicht grün, sie ist rot. Und der hat so eine Rot-Grün-Schwäche. Was heißt Schwäche? Der kann das nicht erkennen. Der konnte nicht erkennen. Und ich stand da im Laden und er sagt ganz laut vor allem, sag mal, ist die rot? Und ich sage, nein, die ist grün oder umgekehrt. Irre. Habe ich nie so erlebt, dass jemand so eine krasse Rot. Ja, das war dann vielleicht in dem Laden witziger.
Können wir rausschneiden. Mit seinem Auto nach Hause gefahren, ne?
Komm, schnell raus. Ja, habe ich auch gedacht. Ja, an der Ampel habe ich auch gedacht.
So schnell nach Hause wie noch nie.
Aber ich frage mich, bei so einem Rotwein sieht der gar nicht, dass der Rotwein rot ist? Das frage ich mich.
Musst du ihn fragen. Hm.
Aber mir geht's auch so. Tatsächlich, also wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen dem Früh- und diesem Spätburgunder, würde ich mich für den Frühburgunder entscheiden, weil ich ihn so, ich fand ihn irgendwie überraschender und vielseitiger, aber das ist.
Ja, ich glaube, was der Spätburgunder, man muss ja auch sagen, das ist auch der Basis, der Einstiegswein, also der wahrscheinlich einer der Weine, wo es am meisten davon gibt bei euch. Der ist, finde ich, also ich fand den Frühburgunder auch spannender für mich jetzt. Ich fand den, ich glaube, ich weiß, was du meinst mit so vielschichtiger oder, aber ich finde, der Spätburgunder ist so, der ist ein bisschen lauter in seiner ganzen Art, ist der so ein bisschen, bisschen Holter, also nicht Holter die Polter, aber der ist so ein bisschen stämmiger, so ein bisschen maskuliner, würde ich sagen, als der Frühburgunder. So in seiner ganzen Art ist der Wein einfach.
Der Peter Altmaier unter den Spätburgundern, könnte man das so zusammenfassen?
Aber was sagt ihr dazu?
Ja, das ist viel wichtiger, als was wir sagen, genau.
Also ich glaube, es wird dem Wein jetzt nicht gerecht, wenn man sagt, er ist laut und Holter die Polter.
Naja, habe ich auch immer mich zurückgenommen, immer gesagt.
Hast du gesagt, Michael? Du hast es gesagt.
Okay. Ja,
du hast es gesagt.
Okay, geht weiter.
War jetzt auch nicht negativ gemeint.
Nein, alles gut.
Ist halt nach dem Frühburgunder, mit dem, ich packe das Wort jetzt nochmal an, mit dem Umami, mit diesem... Also der ist halt sehr geschlossen in sich, der Frühburgunder. Ne? So insgesamt, der ist sehr präsent, gerade sehr fertig. Und deswegen kommt einem jetzt, glaube ich, der Spätburgunder, der eher so ein Fruchttyp ist, der so ein bisschen diese rustikalere Tanninstruktur hat, natürlich lauter vor. Ne? Wenn wir es, glaube ich, andersrum probiert hätten, ich glaube, wir hätten über die Weine tatsächlich anders gesprochen. Mhm. Das ist jetzt aber, das ist manchmal tagesformabhängig oder auch gerade vom Probieren abhängig, wie man manchmal so Weineindrücke hat. Und das ist aber so ein, der Spätburgunder ist so ein Wein, der ist so schon fast, also er ist nicht unkompliziert, aber er ist halt so, wo man einfach auch locker das zweite und das dritte Glas trinken kann.
Und was ich jetzt ich habe so immer so ganz kleine Schlucke, tatsächlich verändert er sich, kann das sein, innerhalb von ein paar Minuten schon im Geschmack?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist schon toll, muss man sagen, auch international gesehen für Einstiegswein, Weingut, dass diese Komplexität schon da ist. Und das finde ich immer so viel spannender, einen Wein zu entdecken, der sich verändert und wo man unterschiedliche Nuancen rausschmeckt. Und ich habe ja schon mal gesagt, beim Spätburgunder spricht man über 450 bis 500 unterschiedliche Geschmacksrichtungen, Gerüche. Bei Bordeaux-Rebsorten redet man von 60 bis 70. Also Spätburgunder ist viel, viel komplexer als Bordeaux, obwohl Bordeaux die meisten bekannter sind.
450? Könntest du so viele aufzählen?
Auf überhaupt keinen Fall. Also ich kann dir alle vorlesen. Da ist alles organoleptisch schon niedergeschrieben worden. Aber es gibt ja, ich weiß nicht, wenn wir manchmal probieren, gibt es ja auch Momente, wo ich denke, oh, da habe ich gerade irgendwas, dann freue ich mich. Ich war vor kurzem bei einer Verkostung, so mit den besten Sommeliers, tatsächlich auch nicht nur aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz und so weiter. Und dann so im Chat haben wir geschrieben, weil das war ein Weingut aus Chile und das war sehr kompliziert, weil der hat Spanisch gesprochen, auf schlechten Englisch dann übersetzt für uns alle. Und dann hatte ich so einen Moment, da habe ich so Schokobanane geschmeckt. Aber ich habe Schokobanane das letzte Mal gegessen, da war ich 7 oder so. Aber das kam mir so rein, dann habe ich dann Schokobanane reingeschrieben und mich selber so gefreut darüber. Und es war eher sehr unpassend, weil man hört zu und schreibt da nicht rein. Aber es gibt dann so Momente, wo du irgendwelche Geschmacksdinge hast, wenn du so einen Wein probierst, das sind ja vor allem Erinnerungen, wie du weißt, wie irgendwas geschmeckt oder gerochen hat. Und das passiert eben bei solchen Weinen, bei Spätburgundern zum Beispiel, viel häufiger als, sag jetzt mal, wenn du so einen ganz kraftvollen Shiraz aus Südafrika oder aus Australien hast, das ist auch super spannend, aber geht immer in die gleiche Richtung und verändert sich nicht wirklich massiv, auch nach 2 Tagen nicht und auch nicht nach 2 Stunden. Und das ist beim Spätburgunder schon wirklich anders, vor allem weil er auch anders reift auch nochmal. Das heißt, die gleiche Flasche in 2 Jahren schmeckt wirklich komplett anders als heute. Ne? Und das ist schon auch eigentlich was Tolles.
Könnt ihr nochmal sagen, für Axel und mich, Bordeaux und Burgunder, Spätburgunder, sind das die beiden, ist das sozusagen Real Madrid und FC Barcelona? Also sind das die beiden, die darum kämpfen, wer ist der tollste Rotwein oder ist der Bordeaux eigentlich, Bordeaux ist Bordeaux und danach kommt lange nichts?
Also ich hole jetzt mal mein Obst wieder raus, ne? Sind jetzt Äpfel oder Birnen besser?
Okay, also okay, das
Birnen, auf jeden Fall.
Das ist ja deshalb sind wir Laien ja auch in diesem Podcast. Für uns ist Rotwein Rotwein und Spätburgunder klingt nach Champions League. Das heißt mit anderen Worten, man darf die nicht miteinander vergleichen, auch obwohl sie dem gleichen Bereich kommen
und ein B vorne haben.
Ganz schwierig zu vergleichen, aber letztendlich eine Geschmackssache, wie alles beim Wein natürlich eine Geschmackssache ist. Ne? Ist alles ganz, ganz subjektiv. Es gibt Liebhaber für das eine und für das andere. Und die Bordeaux sind halt einfach aufgrund dieser ganzen Tanninstruktur unheimlich lagerfähig. Ne? Also das sind natürlich Weine, die können auch wirklich uralt werden. Ne?
Und dann frage ich anders, für aktuelle Bordeaux oder Spätburgunder, was ist teurer? Oder wechselt das auch mal so?
Ja, total, ja, total. Okay. Ich finde, der größte Unterschied jetzt aus meiner Erfahrung ist, dass das Thema Burgunder noch viel komplexer ist als das Thema Bordeaux. Also beim Thema Bordeaux weißt du relativ schnell, das ist der Jahrgang, der ist so und so, da gibt es keine Ausreißer, da gibt es ein paar ganz schlechte Jahrgänge, 2013 war so ein ziemlich schlechter Bordeaux-Jahrgang als Beispiel. Gab es auch viele große Weingüter, die gar keinen Grand Wein produziert haben. Aber ansonsten ist es alles relativ austariert. Im Burgund, finde ich, ist es so unterschiedlich. Also ich muss jeden Burgunder hundertprozentig verkosten, bevor ich ihn dann liste oder nicht, weil es so Unterschiede sind. Der gleiche Wein im nächsten Jahrgang schmeckt eben schon komplett anders und auch innerhalb eines Weinguts kann einfach eine andere Lage schon sich ganz, ganz anders präsentieren. Das ist schon sehr, sehr schwer. Aber wenn man einen großen Burgunder in einem perfekten Trinkzeitpunkt mal im Glas hat, dann will man eigentlich nichts anderes mehr trinken. Also das ist dann schon Heaven on Earth. Das ist dann schon richtig groß.
Ja. Und das meinte ich im Sinne von, also mit diesem Vergleich Real Madrid und FC Barcelona. Weil wenn ich jetzt einen anderen Rotwein nehmen würde, ein Primitivo, würde ich natürlich sagen, ja gut, Primitivo ist eine andere Klasse.
Das stimmt.
Als Bordeaux und Spätburgunder, oder?
Genau, aber es ist ja auch zu kleinteilig gedacht, wenn man es auf die zwei jetzt, da gibt es eben viel, viel mehr, die ganz oben mitspielen. Ne? Also aber das tun in der Champions League, spielen ja auch noch ein paar andere mit, die ab und zu gewinnen. Aber man muss schon sagen, dass meistens gibt es eben den Bordeaux-Trinker und den Burgunder-Trinker. Oder die meisten allerdings enden eher beim Burgunder dann wieder. Weil diese Feinheiten des Burgunders, dieses fein ziselierte, dieses sehr, sehr komplexe, da bedarf es schon einer großen Erfahrung. Da muss man schon viel auch in seinem Leben getrunken und probiert haben, um das schätzen zu können. Aber es ist eben auch schon sehr, sehr teuer. Also aus Burgund, die Top-Sachen sind sehr, sehr teuer, sehr rar, gibt auch sehr, sehr wenig. Aber das ist schon etwas, was ja ein tolles Erlebnis ist. Ob es das Axel Geld macht, wert ist, weiß ich nicht.
Axel, macht den Blauschiefer schon auf. Was kostet dieser, der erste Spätburgunder, was kostet der?
14 Euro.
Oh, das ist aber dann ein guter
günstiger
Preis.
Günstiger als der Frühburgunder, ja.
Krass. Ja. Das ist aber schon bei 47, ne?
Das stimmt. Das heißt, wenn der andere jetzt über 12 kostet, Axel, dann lohnt sich der Kauf des Weinpakets, meinst du?
Über 12,90, ne?
Was ist denn hier, Dörte zum Beispiel, ein Trinkzeitpunkt, wo ihr sagt, da präsentieren sich eure Weine am besten? Wir haben jetzt 2021, das sind jetzt 2018er Jahrgänge. Wann ist denn so ein einfacher Spätburgunder, wann trinkt ihr den jetzt am liebsten? Oder wenn jetzt die Maike sagt, hol mal eine Flasche aus dem Keller, wo greifst du denn jetzt hin?
Also es kommt auf jeden Fall auf den Wein drauf an. Wenn wir jetzt einfach zurückgehen zu dem, den wir gerade hatten, zum Gutspätburgunder, den finde ich, den darf man auch ruhig schon was jünger trinken. Also ich glaube, das ist wirklich, dass dem jetzt so gerade ein bisschen die Reihenfolge auch schwer getan hat. Weil ich finde, das ist was ich diesen Sommer ganz toll fand. Das ist was, das man auch im Sommer mal ein bisschen runterkühlen darf. Das hat eine schöne, helle Fruchtaromatik. Also es geht so in diese helle Beerenfruchtaromatik. Das ist animierend. Den darf man natürlich auch noch was liegen lassen. Dann verändert er sich einfach noch mal so ein bisschen, wird ein bisschen reifer, ein bisschen weicher. Das, was man jetzt vielleicht noch so ein bisschen eckig hat im Mund. Aber so ein gut Spätburgunder, den darf man auch schon was jünger trinken. Und wenn wir jetzt eben zum, was wir jetzt als nächstes im Glas haben, zum Blauschiefer, das wiederum, es ist natürlich auch immer so ein bisschen jahrgangsgeschuldet. Also wie ist der Jahrgang? Es gibt Jahrgänge, die brauchen einfach ein bisschen mehr Zeit. Dann gibt es Jahrgänge, die sind schon relativ früh, relativ offen, präsentieren sich schon was trinkfertiger. Trotzdem darf man die dann auch noch lagern. Und das finde ich jetzt zum Beispiel beim Blauschiefer, den wir jetzt im Glas haben. Also ich habe jetzt gelernt, ich darf jetzt noch nicht sagen, nach was ich denke, dass er riecht. Aber so...
Nee, kannst du es sagen, weil dann kann ich das...
Aber finde ich, das ist zum Beispiel jetzt so ein Wein, den, weil es 18 ist und 18 eben ja schon relativ viel Frucht mitbringt, schon relativ offen ist, kann man den jetzt schon gut trinken. Den kann man sich aber auch noch ganz, ganz toll weglegen, also ganz toll lagern. Das heißt, ich finde es immer so schwierig, so einen Zeitpunkt zu sagen, es ist auch so vom Weintrinker selber abhängig. Also und das ist eben das Schöne beim Spätburgunder. Man kann sie schon relativ jung trinken, man kann sie lagern, sie verändern sich stetig. Und das ist so vom eigenen Geschmack auch oft abhängig. Ob ich sie eher was jünger mag, eher ein bisschen gereifter.
Aber der ist ja wirklich jetzt irre.
Das ist schon echt, finde ich
das
auch.
Das ist jetzt mal, wo ich denke so, dann denkst du so, was haben wir eigentlich da, worüber haben wir davor die ganze Zeit gesprochen?
Warum haben wir nicht damit angefangen?
Ja, das ist so schade manchmal, wenn man denkt so gerade, ich hatte eben so in guter Erinnerung den Frühburgunder und jetzt, das ist ja, der lässt das ja vergessen. Das meinte ich damit, dass du dann so manchmal so einen Sprung machst und denkst, boah, was ist das? Woran liegt das? Weil das jetzt, ist das ein Lagenwein? Ja.
Es ist ein Ortswein.
Ortswein? Okay. Aber gut, aber auch, also eine Stufe mehr als der Gutswein. Ja. Und Axel, hast du da mal reingerochen und reingetrunken vor allen Dingen?
Habe ich, aber
ich für ahne. Mich ist da
wie ein, also mehr wie ein normaler Rotwein, sozusagen. Also als er eben das erstmal reingerochen hat, habe ich jetzt nicht irgendwie so dieses Besondere gerochen, wie ich bei diesem Frühburgunder gerochen habe, also dass da irgendwas war, was ich noch nicht kannte, sondern es roch irgendwie ein ganz normaler Rotwein für mich. Also was nicht schlecht ist, ne? Also weil die Rotweine, die wir ja sonst trinken, sind ja nicht so verkehrt. Ja, aber am Gaumen sozusagen finde ich ihn sehr fruchtig. Aber ich kann jetzt nicht, also ich merke jetzt nicht diesen Sprung sozusagen. Aber ihr müsst wissen, ich bin hier auch nicht so der Oberexperte in dieser Runde.
Tut auch nicht immer so, Axel.
Tut ja, auch nicht immer so. Ich weiß, ich fühle mich so, aber tatsächlich bin ich es am Ende nicht. Aber ich habe jetzt, also ich kann jetzt diesen Sprung, von dem du sagst, irgendwie, ne, kann ich jetzt nicht so nachvollziehen, ehrlich gesagt.
Ich habe es ja auch nur vom Geschmack her, finde ich. Also ich, vom Riechen, das müssen wir noch mal stärker üben, Michael. Also vom Geruch her, es riecht für mich fast alles wie bei Axel, es riecht alles gleich, aber ich finde, der schmeckt ganz anders. Ich habe auch so ein bisschen hier fast schon, gut, das ist jetzt leicht gesagt, dieses Mineralische, dieses Salzige, dieses, ich will nicht sagen, am Stein leckende, aber so in die Richtung, das spüre ich total, wie ich sonst oft nur bei Riesling spüre. Was ich für mich ganz überrascht, also wenn ich jetzt die Augen zumachen würde, na, ich würde schon merken, dass es ein Rotwein ist, aber das ist schon dominant, finde ich, dieses, also der Stein. Das soll wahrscheinlich auch so sein.
Deshalb heißt es steht sogar Blauschiefer drauf. Das heißt, das sind dann Parzellen, quasi die, wo der Blauschiefer dominierend ist im Boden, oder ist der generell auf dem Weingut etwas, was ihr vor allem habt?
Also die ganze Ahr ist natürlich bekannt dafür, dass sie viel Schiefer, Grauwacke gespielt hat. Also eben aus diesem, wir sind ja Teil vom rheinischen Schiefergebirge, ne? Ich meine, das sagt ja schon letztendlich alles. Ist ein Wein aus unseren Dernauer Lagen, also ein Dernauer Spätburgunder, sprich Ortswein aus diesem Ort Dernau. Und hier haben wir halt extreme Steillage mit einem ganz, ganz hohen Schieferanteil. Der Schiefer ist ganz, ganz stark verwittert, ist dieser blaue Schiefer, also dieser bläulich anthrazitfarbene Schiefer. Deswegen Blauschiefer, was ja ein reiner Fantasiename ist. Also es gibt keine wissenschaftliche Bezeichnung Blauschiefer. Es ist ein Schiefer aus dem Devonszeitalter, der dann quasi als Sedimentgestein unter den Ozeanen gepresst wurde, die hier über Mitteleuropa dann waren. Und ist aber eben ganz, ganz typisch, weil, wir haben es eben schon mal gesagt, Spätburgunder reagiert oder Burgunder reagieren extrem auf die Lage, auf den Standort, wo sie stehen. Und der Wein, der nimmt das halt total auf, ne? Diese extreme Steillage, die spiegelt sich in dem Wein wieder durch dieses erdige, steinige, was man am Anfang so in der Nase hat. Das ist so das allererste, was einem bei einem Blauschiefer immer in die Nase steigt. Mehr als bei dem Gutspätburgunder, mehr als beim Frühburgunder, weil er eben 100% aus diesen Steillagen hier in Dernau kommt und nicht irgendwie am Hang Fuß, wo noch ein bisschen mehr Erde dabei ist oder so, das kommt da einfach gar nicht mit rein. Ne? Und dementsprechend ist das so für uns der Wein, der am besten zeigt, was passiert, wenn man auf Spätburgunder auf Schiefer pflanzt. Was ja auch schon wieder eine Besonderheit ist. Ne? Das gibt es ja fast nirgendwo auf der Welt. Es gibt noch ein paar Anbaugebiete in Deutschland, die Schiefer haben, die auch Spätburgunder anbauen. Aber nicht viel und erst recht nicht weltweit. Also das macht sonst kaum einer. Und die Besonderheit, denke ich, findet man in dem Wein. Und das ist auch das, was der Wein für uns ausstrahlen soll. Also genau das soll er zeigen. Also das ist quasi das Ziel, dass die Weine so authentisch sind, dass man sofort merkt, wo kommen sie her. Und das versuchen wir halt durch den Blauschiefer einfach so ein bisschen auch zu zeigen, durch diesen Ortswein.
Und ich finde, das ist echt, also es fühlt sich an, als ob man auf einem Stein, also für mich fühlt es eher an, als ob man auf einem Stein lutscht.
Ja, der Wein hat
einfach auch eine ganz andere. Irre.
Ja, auch finde ich, Axel, findest du nicht, dass der so eine andere Energie hat auch? Eine andere Kraft in sich selber, dass du denkst, so, wow, da ist einfach mehr Action? Nee, okay.
Axel, das war jetzt eine Steilvorlage. Also, nee, also das kann ich so nicht sagen. Also wenn du jetzt sagst, ne, irgendwie das, also Stein und so, das riecht man dann daraus?
Nee, riechen nicht. Riechen habe ich nicht, also ich rieche es nicht.
Ja, aber, aber Maike, ich glaube, du hattest das gesagt, ne? Irgendwie, dass der Stein, also, oder meinst du das, dass man das daraus riecht?
Denk mal an Erde. Denk mal an Erde und Stein, was gerade frisch nass wird.
Ja.
Also kommt der Geruch ja erst dann wird der ja genügt letztendlich, ne? So, das so diese Kategorie, also das ist dieses Wort mineralisch ist ja so ganz undankbar, ne? Das kann ja alles oder nichts sein, ne? Also es gibt ganz, ganz viele Begriffe, die oder Empfindungen zum Wein, die in diese Kategorie Mineralik fallen. Und bei uns im Spätburgunder ist es halt anders als in einem Riesling, ne? Wo die Mineralik vielleicht oft mit einem Feuerstein oder mit anderen Sachen in Verbindung gebracht wird. Und hier ist es eben dieses erdige, steinige in Verbindung mit der Salzigkeit auf der Zunge und vor allen Dingen so eine, ich sag mal, eine Säurespannung, die der Wein einfach aufbaut. Also dass der ist jetzt auch noch nicht fertig, ne? Der wird noch, der kommt noch, der wird viel komplexer, wenn wir den jetzt noch ein paar Jahre im Keller liegen lassen.
Wann würdest du den trinken das erste Mal? Also wenn du mal jetzt die Wahl hätte?
Also ich würde jetzt mal schon noch 2 Jahre warten und ich denke, dann ist er schon so aufgeschlossen, dass man, also man kann ihn natürlich auch direkt trinken, ne? Also es ist
was wir gerade tun.
Das ist eine ganz subjektive Geschichte. Also wenn man das gerne mag, dass diese Säurespannung so auch tatsächlich so im Vordergrund steht, dann kann man den wirklich jetzt gut trinken. Wenn man aber sagt, man mag das mehr im Hintergrund, ich meine, die Säure und diese ganze Geschichte ist ja das, was den Wein letztendlich auf der Zeitspanne weiterträgt. Wir haben beim Spätburgunder ja nicht so die Möglichkeiten, jetzt hole ich mal wieder Bordeaux dazu. Da trägt das Tannin, da trägt das Gerbstoffgerüst den Wein in die Zukunft, und beim Spätburgunder ist es einfach die Säurespannung. Und die ist hier sehr markant, und der kann tatsächlich reifen. Ne? Also der wird nicht in 2 Jahren oder 3 ganz lahm, der wird keine alte Socke sein. Ne? Also der kann das einfach. Ne? Und der wird dann noch komplexer. Und wir haben jetzt hier viel diese Fruchtgeschichte, diese Würze, und das Ganze, das wird noch viel, viel schichtiger, wenn man dem Ganzen jetzt Zeit gibt. Also man kann, wenn man jetzt einen Wein, also 2016 probiert sich jetzt super, 2013 probiert sich auch ganz, ganz toll, 2012, das sind jetzt so Jahrgänge, das macht jetzt richtig viel Spaß. Ne? Also man kann, wenn man zum Beispiel eine ganze Kiste kauft, ruhig auch ein paar Flaschen davon überlassen und muss die nicht jetzt bis Jahresende getrunken haben.
Kiste ist ein gutes Stichwort. Was kostet denn diese Flasche? Das ist für Axel, damit er seine Rechnung vervollständigen kann. 47
plus?
22.
22.
Axel.
69, dann kriegt man ja für 10 Euro weniger.
Stopp. Dies ist ein Werbebeitrag von Axel Leonard aus Kiel.
Ja, wenn man dieses Weinpaket kauft, dann kriegt man das für 10 Euro weniger. Und für 10 Euro.
Ganz kurze Frage
mal. 10 Euro kann man bei McDonald's ja schon eine Menge Mäuler stopfen.
Habt ihr eigentlich irgendwie einen Deal mit diesem Weinkeller? Ich weiß es nicht. Sag mal, wir machen am Ende immer ein kleines Foto und dann wollen
oder
wir
zwei so Döner. Bei uns gibt es
einen oder
Döner. Ich habe noch 17 Fragen an die Dame.
Tatsächlich?
Darf ich noch mindestens 3 stellen? Ja.
Ja. Michael, eine Frage. Gott, das ist wirklich gekommen. Eine Leserin hat gesagt, wie sieht Michael eigentlich ohne Brille aus? Eine Hörerin. Die Frage ist, willst du für die eine Frage mal die Brille
abnehmen? Na klar. Kann ich euch noch so erkennen, ja.
Guck mal, halt. Ganz anderer.
Ganz anderer.
Setz wieder auf, bitte.
Mein Gott. Die Peter Tschentscher Gedächtnisbrille.
Ist es Peter Tschentscher Brille? Der Hamburger Bürger.
Ich glaube, sieht so sehr ähnlich aus, ja.
3 Fragen mit der Bitte um kurze Antworten.
Hm. Nee, ich wollte fragen, gab es einen Wein, den der Vater gemacht hat, wo ihr gesagt habt, krass, wie hast du das mal hingekriegt? Und gibt es auch einen Wein, wo der Vater, den ihr probiert habt, wo ihr gesagt habt, so, ey, was hast du denn dabei gedacht? Also gibt es solche Momente, wo ihr jetzt euch noch austauscht? Und wie oft fragt ihr ihn denn? Weil das ist, finde ich, schon, was ich von vielen auch höre, eigentlich ganz cool. Er hat einfach auch schon mehr gesehen und mehr Jahrgänge und viele, ist ja unglaublich, dass Winzer dann sagen, oh, das erinnert mich so ein bisschen an 83, da hat das auch so angefangen und so weiter. Also wie ist da der Austausch? 2
Fragen. Doch, das gibt es schon. Also ein Jahr, wo wir heute anders mit arbeiten würden, wäre zum Beispiel 2003. Das war ja das erste von diesen ultra heißen Jahren, die so uns Winzer überrannt haben. Und da wurde tatsächlich, wenn wir es heute so Revue passieren lassen, ein bisschen zu spät gelesen. Also das haben wir nicht im Griff gehabt, dass innerhalb von 3 Tagen die Reife so schnell fortschreiten kann. Da hätten wir wahrscheinlich 24 Stunden am Tag gelesen, wenn wir das gewusst hätten. Ne? Das war so, jetzt ist so ein, sagen wir mal nicht Negativbeispiel, aber so, wo wir jetzt sagen, so im Rückblick.
Aber das war eben dieses erste heiße Jahr, was es hier in Deutschland gab. Also was so ultra besonders war, also was, glaube ich, die alle Winzer noch im Kopf haben. Ich war damals in der Lehre. Das ist so ein Jahr, das hat einen so geprägt, aus dem man aber auch im Nachhinein ganz, ganz viel gelernt hat. Also heute würden wir definitiv anders rangehen. Wir wüssten, dass es dann so ganz schnell weitergeht und dass man, ne, was du gesagt hast, quasi 24 Stunden durchgehen muss, um das alles zu machen. Und das kann man aber auch damals quasi keinem Vorwurf oder will. Ne?
Genau. Und so als Positivbeispiel wäre dann so ein Jahr wie 1999, wo die jetzt noch irre gut liegen, also die ein wahnsinniges Lagerpotenzial haben, wo wir auch sagen, wie ist das denn passiert? Das war auch so ein warmes Jahr, die Erträge waren klein, aber das steht so perfekt jetzt da, immer noch, nach wie vor, auch in den Basisweinen, in den Ortsweinen. Und man denkt, Mensch, ne, wie ging das denn jetzt? Ne? Also es gibt...
Also was bei Kaufen noch von 1999? Achso. Gibt es da noch Weine von 1999 bei euch zu kaufen?
Die nicht. Also zu kaufen nicht. Nur zum, wenn wir Lust haben, holen wir mal eine Flasche aus der Schatzkammer.
Nur zum Trinken.
Okay. Nur zum Trinken.
Gibt es denn aus der jüngeren Vergangenheit, dass euer Vater mal einen Wein von euch probiert und sagt, krass, wie geil ist das denn? Oder weil einfach ihr wahrscheinlich auch jetzt kleinere Kisten nehmt, längere Maischestanze, also Dinge vielleicht verändert habt, wie es früher gemacht wurde, wo er vielleicht Papa dann auch sagt, und ist das besonders schön oder eine Bestätigung oder ist das okay, ja, weil...
Er war auch super kritisch, als wir 2018 im August mit wehenden Fahnen am 27. August in unsere beste Lage gereist sind und haben den abgeschnitten. Da war auch so ein bisschen so, habt ihr euch das gut überlegt? Ne? Seid ihr euch das klar? Aber da ist jetzt auch so, wo er im Nachhinein sagt, boah, das war echt genau die richtige Entscheidung, ne? dass so gemacht worden ist. Ne? Da haben wir eben keine dicke Rosine im Glas, sondern wirklich einen schönen, frischen, spannungsreichen Spätburgunder.
Ach, schön.
Ja.
Wollen wir noch einmal ganz zum Ende anstoßen, ein kleines Foto machen, Axel? Das ist ja eine alte.
Lieblingsweine
ist, glaube ich, schwierig. Ich habe jetzt auch gelernt, glaube ich, es ist so ein bisschen wie bei Kindern. Wenn einer was gegen das eine Kind sagt, verteidigt man es automatisch. Aber vielleicht.
Nein. Wir sind ja dafür da, um Lieblingsweine zu haben, weißt du?
Okay, also, Axel, was ist
dein Super-Experten? Ja, der Weiße. Also ich bin irgendwie Weißweintrinker und ich finde diesen Weißburgunder, den wir ganz zu Anfang hatten. Finde ich super. Also wirklich für 13 Euro, Hammer. Würde ich kaufen. Und ich bin jetzt nicht so, dass ich so sehr viel Geld habe.
Boah, nee, du verdienst
was ja auch richtig, an dir liegt, Lars, ne?
Du verdienst ja richtig gut. Ich meine, das ist ja irre. Wenn man natürlich alles immer nur für Surfbretter ausgibt, ist es eine andere Geschichte. Wer macht hier jetzt zunächst weiter? Ich mach mal, soll ich weitermachen?
Ja,
bitte, für mich ist wirklich der, ich bin ja Blauschiefer, Wahnsinn. Hab mich geflasht, der Blauschiefer. Irre.
Ach, wie schön. Ja, das ist ja toll. Also generell ist es ja so, und das wünsche ich mir von euch und von allen unseren Fans, Menschen, dass wenn du in irgendeinem Restaurant bist, wenn man das wieder darf und man sieht, da gibt es einen Spätburgunder oder einen Weißburgunder von der A, vom Weingut Meier-Nickel, dass man sagt, ich bestelle mal die Flasche, wo man sich früher nie drüber getraut hätte, wenn man gesagt hätte, das ist doch so, was hast du uns denn ausgesucht, Schatz? Oh, ich mache mal einen schönen Frühburgunder von der A, wo ich sage so, was alles, wir wollen noch einen schönen Abend haben, dass wir das jetzt probieren und sagen, das ist eigentlich echt cool. Also ich bleibe beim Frühburgunder. Für mich ist das, ich kann mich nicht erinnern, dass ich so einen wirklich guten Frühburgunder schon mal hatte und ich mag das in dieser Unaufgeregtheit. Ich finde, das ist so natürlich und das ist aber die Stilistik von allen Weinen, dass es nicht möchte, gern gepimpt und gepresst und reduziert, und sondern ich finde, die haben alle so eine Natürlichkeit und das hat einen wahnsinnigen Charme. Also mich hat die ganze Kollektion wirklich sehr begeistert. Dankeschön.
Habt ihr von euren Weinen welche von diesen vier, den ihr besonders gern mögt?
Tagesformabhängig, ne?
Was sagt denn die heutige Tagesform?
Was sagt denn die heutige Tagesform? Dienstag, der 9. Februar?
Also, ich muss auch echt sagen, dass der Frühburgunder jetzt extrem gut dastand zu Beginn nach dem Weißburgunder. Also der wirklich, der hat heute seinen echt seinen wirklich guten Tag. Also
ganz Tag.
Ja. Also ich habe ja eben schon gesagt, ich bin im Moment von dem Gutswein, weil ich das so, ich finde das auch so animierend, dass man da auch 2-3 Gläser schön vertrinken kann.
Das kann ich von allen vieren. Ja. Aber wir hatten in der Folge mit Konstantin auch über die Reihenfolge gesprochen und das ist eben heute auch mit dem Wissen von jetzt, würde man vielleicht sagen, zuerst den Spätburgunder und dann den Frühburgunder. Ne? Und deswegen ist es auch für Leute, für Profis, für quasi Winzer, die ihren eigenen Wein machen, oft kann morgen schon wieder anders sein. Ne? Und da müsste es man vielleicht vorher einmal probieren, um dann die Reihenfolge zu definieren. Das, was wir machen, ist live und echt und sogar von euch in der Folge aufgemacht. Also, dass man sieht, original verkorkt, Pallhuber und Söhne. Aber die Reihenfolge kann man ruhig auch ändern, wenn man die Weine aufgemacht hat und probiert hat und dann sagt, oh, ich finde den eigentlich jetzt fast spannender. Und dann kann man eben was wechseln, wenn man zu Hause so eine kleine Weinprobe auch organisiert.
Vielen Dank an die A. Haben wir das Foto schon gemacht?
Noch nicht.
Noch nicht. Nochmal alle so ein bisschen die Gläserchen hochhalten. Sehr gut. Michael, also vielen, vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht. Es hat toll geschmeckt. Was erwartet uns in 2 Wochen, Michael? Kannst du schon einen Ausblick geben?
Naja, wir haben ja einmal kurz schon angesprochen, dass es ein Weingut aus dem Priorat gibt, wo es so massiv geschneit hat, dass da einer der Keller zusammengebrochen ist. Ja, und dass die da wirklich überhaupt eine Woche gar nicht irgendjemanden bekommen haben, der da hingekommen ist zu dem Weingut wegen dem ganzen Schneemassen, muss man sich mal vorstellen. Und dem wollen wir irgendwie unterstützen. Und da wissen wir dann, bis wir das nächste Mal den Podcast haben, was ist überhaupt kaputt und was kann man noch, was gibt es noch und wie können wir den unterstützen? Und da holen wir uns, die Weine sind auch relativ teuer, aber wir werden dann nur 3 Flaschen machen. Das hätte ich fast bei euch auch schon gemacht, ehrlicherweise, weil die großen Gewächse von euch, die sind so unfassbar gut. Ich hatte die bei einer Verkostung, ich probiere ja auch für den Falstaff Deutschland und bewerte Weine, das hat mich auch so umgehauen. Das ist natürlich auch schon ein bisschen teurer. Deswegen ist heute Teil 1 vielleicht mit euch, vielleicht kommt ihr wieder zum Anfixen der Menschen. Und wenn wir uns in einem Jahr sehen und Axel reinriecht und sagt, oh, dieses Erdige, das rieche ich sofort. Also ich brauche nicht mal reinriechen, ich sehe das aus 2 Meter Entfernung, dass das erdig riecht. Wer weiß, was sich da entwickelt. Aber die großen Gewächse sollten wir unbedingt auch mal von euch probieren, weil das ist schon dann die oft zitierte Champions League.
Das ist dann nur noch eine Flasche, der Wein-Podcast mit einer Flasche.
Genau, da braucht Axel gar nicht so viel rechnen.
Aufs Leben.
Ja,
vielen Dank. Stimmt. Vielen Dank für den Besuch. Mega.
Aufs Leben.
Bleibt gesund.
Ja, uns auch.